Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern. Folge 106. Herzlich willkommen und auch diesmal, wie immer, mit Florian.
Und mit Ruth. Hallo.
Hallo, hallo.
Wir haben Sommer.
Sommer, ja.
Wir mussten schon wieder Naturgeräusche ausschließen aus dem Podcast und in der Hitze sitzen und podcasten.
Ja. Ist es bei dir so heiß?
Naja, bei mir ist es immer heiß. Selbst wenn es kalt ist, ist es heiß, weil das halt wie so eine Dachkammer ist, wo ich immer sitze.
Ach so, ja, Podcast. Du bist in deinem Verschlag, ja. In deinem Taubenverschlag da oben. Nein, es ist sehr schön beim Florian. Es ist wirklich sehr schön. Also Baden ist überhaupt schön. Also
Baden heißt der Ort, nicht die Tätigkeit, falls ihr jetzt verwundert.
Florian ist schon baden. Ja. Bei mir ist noch nicht so heiß in meinen heiligen Hallen, ja. In meiner Altbau-Gasionär. Nein. Aber draußen scheint die Sonne. Ich sehe zumindest das Licht irgendwo weit weg. Oh Gott. Bringen wir es hinter uns, oder? Nein, es tut mir leid, Leute. Ich habe mein Buch abgegeben.
Sehr gut.
Wow. Dementsprechend bin ich aber ein bisschen durch den Wind, weil es irgendwie, jetzt habe ich es. Gestern habe ich einfach nur mal alles in einem Marathon von vorne bis hinten gelesen.
Kenne ich auch. Das ist immer die ja, anstrengendste Art. Also das Schreiben ist auch anstrengend und dann am Ende einmal nochmal alles durchkorrigieren. Das ist dann sehr, sehr nervig, weil man wirklich sich einmal hinsetzen muss und alles durchgehen muss. Und dann ist es aber noch nicht zu Ende, weil dann kommen ja noch die Überarbeitungen aus dem Lektorat und so weiter. Und dann muss man es nochmal lesen und dann muss man es am Ende, wenn die Druckfahnen da sind, nochmal durchlesen. Also das dauert noch ein bisschen. Aber zumindest, wenn man es mal abgegeben hat, kann man sich auf jeden Fall mal zurücklehnen und sagen, jetzt ist was geschafft.
Ja, das stimmt. Also es ist dann auch immer so ein bisschen eine emotionale Geschichte, oder? Das Ding loszulassen und es irgendwie so für gut zu befinden. Also für gut befindet man es ja eh nie, weil es ist ja immer dann irgendwie so, da könnte man noch und das und blablabla.
Ich nicht, nee. Das ab, dann ist fertig. Nein, mir ist das von Anfang an eigentlich immer leicht gefallen. Wenn ich was geschrieben habe, dann habe ich gesagt, so, und jetzt habe ich es geschrieben, jetzt ist es gut und jetzt ist es fertig. Also ich war jetzt nie einer von denen, die ewig und 3 Jahre lang da irgendwie rumbasteln an irgendwas und da noch ein Beistrich und hier noch ein Wort und jetzt nochmal überarbeiten. Und eigentlich kann man das so gar nicht machen, ich muss das komplett neu schreiben. Das, so habe ich nie gearbeitet, sonst hätte ich auch nichts zusammengebracht.
Ja, es ist erstaunlich, dass man dann trotzdem irgendwie halbwegs was zusammenbringt, obwohl man dann irgendwie diese Tendenzen hat. Ja. Naja, es ist eh gesund. Sei froh, dass du das nicht hast, dieser Perfektionismus. Weil ich merke es dann immer schon, man fängt dann immer an, Sachen hin und her zu ändern. Ne? Dann ist Zeit, dass weg muss. Weil wenn man es dann irgendwie hinändert und dann wieder zurückändert und dann beim nächsten Lesen ändert man es wieder und dann fällt einem auf, Moment, das habe ich doch gerade geändert. Mist, jetzt habe ich es wieder zurückgeändert. Jetzt muss es weg.
Ja, im Herbst können sich alle überzeugen, was draus geworden ist.
Ja, erwartet euch nicht zu viel.
Geht doch. Wie webst du deine Bücher herst?
Ja, nein, es tut mir leid. Das erste war schon besser.
Herst wird das beste Buch, das je im Astronomieregal gestanden ist, bis dann mein neues Buch erscheint. Aber bis dahin wird es das beste Buch gewesen sein.
Ja, deins kommt erst 2027 oder was?
Nein, ein bisschen früher. Weiß man noch nicht genau, aber ein bisschen früher schon.
Gut, abgesehen davon, was ist sonst noch passiert im Universum?
Ja, jede Menge.
Wir haben Geschenke bekommen. Also ich habe Geschenke bekommen. Vom Forellenkleidpärchen.
Ah, okay.
Hallo. Also die kein Pärchen in dem Sinn sind, aber ich habe gefragt und sie finden es okay, dass ich sie das Forellenkleidpärchen nenne. Darf ich weiterhin sagen. Und ich habe ein paar Geschenke bekommen. Ganz herzlichen Dank. Und
musst du sagen, was es ist? Eine Forelle?
Es war Lego.
Cool. Forelle Lego.
Nein, es war kein Forellen-Lego. Gibt es Forellen-Lego?
Weiß nicht, gibt alles. Irgendwo kann man sich einen Fisch aus Lego bestellen.
Ja, aber ist jetzt auch jetzt nicht so das Universumsgeschenk. Geschenk, oder? Auf jeden Fall habe ich eine nette Nachricht auch noch dazu bekommen von den beiden und ich finde es total cool. Also Leute, sagt uns, wenn irgendwas in eurem Leben passiert, was mit diesem Podcast zu tun hat, gerne, schreibt uns gerne. Wir hören diese Geschichten immer gern.
Also genau.
Ich zumindest.
Ja, ich auch. Also wenn wir das Leben anderer Menschen beeinflussen.
Darum macht man es ja.
Genau, wir wollen euch beeinflussen.
Ja, genau. Wenn man nämlich keinen Einfluss auf Leute hat, dann kann man es gleich bleiben lassen. Und wir haben noch ein sehr nettes Feedback bekommen, eine E-Mail von Kathi aus Zürich. Hallo Kathi. Und es ging um den Mondatlas, über den wir letztes Mal, oder war es schon das vorletzte Mal?
Das vorletzte Mal.
Ich weiß gar nicht mehr, geredet haben. Den wunderbaren neuen Atlas des Mondes, der von chinesischen Wissenschaftlern hauptsächlich veröffentlicht wurde und den es jetzt quasi in der Druckfassung gibt und der beste Atlas ever. Und wir haben ja da irgendwie fantasiert, dass wir den uns in einem Wissenschaftskommunikationskloster an die Wand hängen.
Ja, weil er so teuer ist und weil er so groß ist und so schwer ist.
Ja, genau. Und dass man halt, wenn man so ein Werk hat, braucht man auch die entsprechenden Räumlichkeiten, um es wertzuschätzen. Auf jeden Fall hat Kathi, während sie den Podcast gehört hat, gerade, und ich glaube nicht deswegen, sondern zufällig, ihr Schlafzimmer mit den Seiten eines Weltatlas tapeziert, verschönert, mit dem Times Atlas of the World, den ich auch immer schon als Kind urgern durchgeblättert habe. Das war immer einfach so ein Ding. Mein Vater hatte auch so einen großen, fetten Atlas. Und sie hat ihn auseinandergenommen und den auseinandergeschnitten und dann mit ihrer Schlafzimmerwand dekoriert und uns ein Foto davon geschickt und das schaut richtig gut aus.
Ja, habe ich auch gesehen, das Foto, und ich kann das nachvollziehen. Ich habe früher auch gerne Landkarten an die Wände gehängt, weil da hat man immer was zum Schauen gehabt. Ich habe immer eine Karte gehabt von dem Ort, wo ich gewohnt habe, dass ich dann irgendwie so schauen kann, wo ich hin muss. In der alten Zeit haben wir noch nicht die Karte am Handy gehabt, ja. Da hat man noch auf eine Landkarte schauen müssen. Dann habe ich immer Karte von Wien oder von Jena, je nachdem, hängen gehabt und habe immer gewusst, wo was ist. Und dann habe ich oft noch so andere Karten gehabt. In Wien habe ich zum Beispiel sehr lange eine Karte von Afrika hängen gehabt, weil ich mir gedacht habe, ich weiß nichts über Afrika, wo die Länder sind, was da für Orte sind. Dann habe ich mir die da neben das Bett gehängt und dann habe ich immer jahrelang jeden Tag auf Afrika geschaut. Dann habe ich mir ausgekannt. Jetzt habe ich es meist wieder vergessen, aber ich kann es nachvollziehen, warum Menschen sich Landkarten irgendwo hinhängen.
Voll. Und sie sind halt einfach auch voll schön, finde ich. Also vor allem diese einfach nur die geografischen, nicht so sehr die politischen, die interessieren mich weniger, aber. Und Kathi fragt auch, ob sie jetzt qualifiziert ist, um im Kloster, wenn es dann steht, vorbeizukommen und sich den Atlas, ob sie sich den Atlas ansehen darf. Sie
kann auf jeden Fall tapezieren kommen ins Kloster.
Natürlich. Sie kann auch zum Arbeiten kommen. Kann natürlich herzlich, bist herzlich eingeladen. Jetzt brauchen wir nur noch erstens den Atlas. Und zweitens das Kloster.
Ja, also eins davon könnte ich sagen, ist nicht unrealistisch, dass wir es kriegen. Beim anderen bin mir nicht ganz sicher, ob wir das schaffen.
Jetzt bin ich aber ehrlich gesagt nicht ganz sicher, welches von den beiden du meinst. Was die Wahrscheinlichkeit
ist. Den Atlas kriegen wir wahrscheinlich. Das Kloster. Ja. Kloster zu verkaufen in Italien, in der Toskana. Können wir uns jetzt kaufen?
Und wie viel?
Ja, das steht da wahrscheinlich nicht drin, was so ein Kloster kostet. Also, da
Preis auf Anfrage.
Wahrscheinlich. Oh ja, doch hier, ehemaliges Pfarrhaus. Aber mit dem Pool sehe ich 730.000 Euro. Das ganze Kloster, 29 Räume, Preis auf Anfrage.
Okay. Man kommt drauf an, wer alle mitkommen mag. Also wer uns den Atlas schickt, kriegt eine Zelle, einen Raum im Kloster. Und wer sich sonst auch noch beteiligen mag, ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir das wirklich hin.
Also es gibt schöne Kloster hier, 18 Zimmer in Borgo San Benedetto, 10.000 Quadratmeter großer Park mit Schwimmbad, 2,7 Millionen.
Das geht doch, oder?
Wenn man 2,7 Millionen hat, geht super, aber ansonsten wird es schwierig. Da in Frankreich auch, Kloster am Fuß der Ardennen, Reis auf Anfrage.
Ja, aber die Italiener sind netter als Franzosen. Bleiben wir in Italien.
Oder? Was fängst du da jetzt? Ist ja nicht voll der
Zivilier. Beim Franzosen hört uns niemand zu, insofern.
Weiß man nicht. Ja, also Kloster sind vermutlich eher schwierig zu kriegen.
Ja, naja, aber ich meine, wenn jetzt von allen Leuten, die jetzt hier zuhören.
Jeder eine Million hergibt, oder was?
Na, das ist so viel brauchen wir gar nicht. Wenn man sagt, okay, es muss jetzt nicht das 27-räumige irgendwas sein. Also, aber wenn man sagt, man braucht eine Million Euro, dann müsste jeder, der zuhört, 20 Euro hergeben und die Sache wäre erledigt.
Aber warum sollen die Leute jetzt uns eine Luxusimmobilie schenken?
Das passiert, wenn man anfängt, Bücher zu schreiben. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, Kathi, herzlich willkommen. Alle anderen, die mitmachen wollen, auch. Schickt uns Geld, schickt uns Bücher, whatever. Apropos Mond, war ja eigentlich eine Überleitung gedacht auf ein anderes Thema. Es gibt auch Neuigkeiten vom Mond selber, also nicht nur die Karte, sondern überhaupt. Chang'e 6 ist erfolgreich auf der Rückseite des Mondes gelandet.
Ja.
Ich glaube, da haben wir eh auch schon drüber gesprochen, dass sie losgeflogen ist und dass sie auf der Rückseite des Mondes landen soll und nicht nur landen soll, sondern auch erstmals Material vom Mond aufsammeln und zur Erde zurückbringen soll. Ne? Und sie ist jetzt gelandet, Anfang Juni irgendwie am 1. oder 2. oder irgendwie so und hat gleich irgendwie das Material eingescoopt und den Ascender quasi losgeschickt. Also es ist jetzt quasi nicht die ganze Sonde wieder raufgeflogen, sondern nur ein kleiner Teil mit dem Material drin, ist angedockt an den Orbiter, hat das Material in den Returner transferiert und der ist jetzt wieder auf dem Weg zurück zur Erde. Scheint alles gut gegangen zu sein, ja.
Die wichtige Frage ist, geht der Deckel auf?
Ja, genau. Braucht man wieder einen extra Schraubenzieher?
Mhm. Ja, so wie bei
Osiris Rex
damals.
Genau. Ja. Also auf jeden Fall die Landung am 25. Juni erwartet, also in einer Woche.
Ja, sind wir gespannt. Da können wir dann in der nächsten Folge vielleicht nochmal kurz drauf schauen. Aber ich gehe davon aus, dass es klappt. Sage ich jetzt einfach mal.
Man kann jetzt eigentlich nichts mehr schiefgehen, oder? Bei der Landung?
Natürlich.
Naja.
Es gab mal Genesis, die Raumsonde, die Partikel des Sonnenwindes einsammeln sollte, auch eingesammelt hat und dann beim Landen vergessen hat, zu bremsen oder den Fallschirm auszulösen oder irgendwas zu tun. Das heißt, die ist dann mit 200 km/h ungespitzt in den Wüstenboden gerammt und das hat der Sonde und den Materialien drin nicht so gut getan.
Ja, okay, also sag mal lieber nicht, das kann nichts mehr schiefgehen. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das Material sicher die Erde erreicht.
Ja, dann haben wir was von der Rückseite des Mondes. Das haben wir noch nicht.
Und dann haben wir zum ersten Mal Material von der Rückseite des Mondes. Ja, das haben wir. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum ist das so toll? Oder naja, mein Gott, dann hat man jetzt mal Material von der Rückseite. Super, well done. Natürlich will man nicht nur Material von der Rückseite, weil es leiwand ist, sondern ja, es geht um die Geschichte des frühen Sonnensystems. Mhm. Die Mondrückseite ist ja schon spannend, weil erstens die ist dem Sonnenwind und all den Prozessen, die da passieren, quasi ungeschützt ausgeliefert. Es ist auch irgendwie eine Art Kühlschrank für die Dinge, die im frühen Sonnensystem passiert sind. Ne? Und es ist die Frage, wie das genau war mit diesem Heavy Bombardment, das da im frühen Sonnensystem stattgefunden hat, von dem man aber jetzt auch noch nicht so ganz genau weiß, wie das wirklich war. Ne? Mhm. Tja, auch die Frage einfach nach dem Unterschied zwischen der Vorder- und der Rückseite des Mondes.
Ja.
Weil die sind ja ziemlich unterschiedlich.
Genau, die eine ist vorn, die andere ist hinten.
Ja, genau. Die eine ist hell, die andere ist dunkel.
Das stimmt nicht.
Nein! Natürlich nicht, aber sie sind sehr unterschiedlich voneinander.
Ja.
Die eine ist voller Mondmeere, also nein, die Rückseite des Mondes ist keine grüne Oase mit Meeren, nein, sondern die Vorderseite ist die mit den Meeren, die Lava-Meere, die halt diese dunklen Ebenen da gebildet haben auf der Mondvorderseite, die Seite, die wir sehen. Die Rückseite hat das nicht und ja, es hat vermutlich was mit der Dicke der Kruste zu tun,
ja.
Weil die Rückseite des Mondes eine dickere Kruste hat als die Vorderseite und da konnte quasi die Lava aus dem Inneren des Mondes nicht so leicht durchbrechen. Aber warum die Rückseite dicker ist, das wissen wir nicht.
Ja, müssen wir Mondmaterial erforschen oder am besten hinfliegen und nachschauen.
Das wäre natürlich auch super, ja. Aber Menschen auf der Rückseite landen, ich glaube, das wird noch ein bisschen länger nicht passieren.
Ja, aber zum Pol kann man ja fliegen vermutlich und dann braucht man ein paar Schritte gehen, dann ist man auf der Rückseite.
Stimmt. Du hast recht, wenn man am Südpol landet, ist man dann eigentlich in ein paar Schritten auf der Rückseite, ja. Ja, es ist auch die Gegend, wo auch Chang'e 6 gelandet ist, dieses Aitken Basin, dieser Rieseneinschlagkrater. Ist auch nicht weit vom Südpol entfernt. Also da könnte man dann vielleicht, wenn dann Artemis, ich glaube 5 ist es, den Rover mittert, also wenn sie dann ihr Fahrzeug mit dabei haben, können sie über die Mondoberfläche heizen und dann vielleicht sogar die Rückseite des Mondes ein bisschen erkunden. Ich weiß nicht, ob das geplant ist.
Ja, mal schauen. Müssen wir erstmal hinkommen. Es gibt auch Probleme mit den Raumschiffen.
Ja, ja, ja. Let's not go into this. Sonst wird das alles viel zu lange. Es gab andere Neuigkeiten von einem anderen Himmelskörper.
Ja.
Auch eine Frage, die wir beantworten wollen. Eine Frage, die schon David Bowie gestellt hat.
Ui, was hat der gefragt?
Ist er live on Mars?
Ah, okay, gut.
Die Frage. Nein, es ist natürlich alles wieder ein bisschen übertrieben. Man hat nicht Leben auf dem Mars gefunden. Es geht auch nicht wirklich um Leben auf dem Mars. Aber es gab Neuigkeiten vom Mars, nämlich Frost.
Frost?
Frost auf dem Mars.
Naja.
Man hat Frost auf dem Mars gefunden. Bis jetzt gut Eis an den Polen, ja. Hauptsächlich Trockeneis, gefrorenes CO2. Es gibt auch irgendwie so minimale Wassermengen, aber man hat jetzt größere Frostmengen, also eine Frostschicht auf der Marsoberfläche gefunden, nämlich auf den Marsvulkanen. Über den Vulkanen liegt anscheinend eine hauchdünne Frostschicht und diese Vulkane, die sind ja überhaupt nicht in der Polgegend, sondern die sind in den Tropen des Mars, also die sind in der Äquatorregion.
Aber wenn es dort Frost gibt, dann muss da ja irgendwann mal Wasser in der Atmosphäre gewesen sein, weil der Frost muss ja von oben nach unten quasi fallen oder irgendwie irgendwas muss da frieren und da muss ja Wasser hingekommen sein.
So ist es und es ist nämlich nicht so, dass das da jetzt schon seit längeren Zeiten ist, weil das geht nicht. Das geht sich nicht aus mit der Sonne, die da halt dann doch voll drauf knallt. Also dieses Eis wird immer wieder neu gebildet und das ist ja das Coole dran. Es ist am Mars anscheinend immer noch eine Art Wasserkreislauf im Gange und dieses Wasser, dieser Frost, der verschwindet auch dann irgendwie im Laufe des Tages, durch die Sonneneinstrahlung. Und der Mars dreht sich auch wie die Erde. Ja, der hat auch so einen fast 24-Stunden-Tag wie die Erde. Das heißt, das Eis schmilzt wieder, kommt wieder in die Atmosphäre des Mars und setzt sich dann über Nacht, ja, oder in den Morgenstunden, wie auch immer das dann genau passiert, wieder über den Kratern des Mars ab und friert wieder in einer ganz hauchdünnen Schicht. Die Eisschicht, die Frostschicht ist ungefähr so dick wie ein menschliches Haar.
Okay.
Also richtig, richtig dünn. Drum hat man sie ja bis jetzt auch noch nicht gefunden. Das ist jetzt nicht so offensichtlich, ne?
Das haben die gemessen mit Radar oder wie misst man sowas oder Fotos? Weil wie misst du die Dicke? Da musst du irgendwie eine Strahlung haben, die quasi durchgeht, dass du da irgendwelche Dicken bestimmen kannst. Ich weiß, dass man bei der Erde Dicke von Eisschichten mit Radar messen kann aus dem Orbit. Aber wie haben sie das beim Mars gemacht? Weißt du das?
Na, sie haben das jetzt mit den, tatsächlich auf Bildern quasi gesehen. Mit der Kamera von dem ExoMars, von dem TraceGas-Orbiter. Mhm. ExoMars, ja, könnt ihr euch vielleicht erinnern, das ist die Mission, wo die Landefähre in den Mars hineingekracht ist. Mhm. Wegen einem Software-Fehler.
Das war die europäische, oder?
Richtig, genau. Dieser, wie hieß er, so wie der Marskanaltyp.
Ja, der Marskanaltyp, richtig.
Wie hieß denn der Marskanaltyp?
Mir fällt es auch nicht ein, meine Güte.
Mist, das gibt's doch nicht. Alter, das ist so durch den Wind, das gibt's doch nicht. Schiaparelli.
Schiaparelli, genau, so hieß er.
Holla, so hieß sie, genau. Und die gibt's nicht mehr. Die ist in den Mars hineingekracht, hat der Mars Reconnaissance Orbiter ein wunderschönes Bild auch gemacht vom Einschlag. So vorher und nachher, Splosh, ein dunkler Fleck auf dem Mars. Naja, wie auch immer. Aber der TraceGas Orbiter, der ist noch da und hat auch eine Kamera. Und diese Kamera, das Color Stereo Surface Imaging System, ein Akronym, CASSIS. Merkt man schon, dass es ein europäisches System ist, nach Alkohol benannt, nach einer Frucht, nach der Johannisbeere, wie auch immer. Und die hat jetzt diese, da haben sie jetzt diese Fotos quasi hochaufgelöste, super hochaufgelöste Fotos von den Kratern und so weiter, genau analysiert und dort das Eis quasi gesehen.
Ich habe gerade ganz kurz in das Paper reingeschaut, da steht, dass sie tatsächlich auch Experimente gemacht haben. Also nicht auf dem Mars, sondern sie haben mit Martian Soil Simulant, also mit simulierter Mars-Erde, haben sie so Frostexperimente gemacht und dann an denen dann studiert, wie die optischen Eigenschaften sich in Abhängigkeit der Frostdicke ändern und so halt dann die Daten der Bilder kalibrieren können, dass sie wirklich rauskriegen, wie dick das auf den Fotos des Mars wirklich ist.
Sehr cool. Und es ist so eine dünne Eisschicht zwar, aber eine Riesenfläche bedeckt von diesem Eis. Das insgesamt sind sie dann noch drauf gekommen, wahrscheinlich auch durch diese Experimente und Simulationen, dass es 150.000 Tonnen Wasser sind, die da jeden Tag quasi zwischen der Oberfläche und der Atmosphäre ausgetauscht werden.
Ja, aber das ist eine große Menge, aber jetzt eigentlich so an sich eigentlich eher wenig. 150.000 Tonnen, das ist dann in Litern wahrscheinlich gar nicht mal so viel, wenn ich jetzt.
Das sind 60 olympische Schwimmbecken.
Okay, gut, ja, das sind viele Schwimmbecken, aber jetzt nicht irgendwie da mehr kriegt man da nicht so schnell voll damit.
Nein, aber es ist es ja auch nicht, also ist ja eben, ne.
Ja, aber es ist spannend, da muss man jetzt vermutlich nicht lang nachdenken, zumindest wenn man Ahnung irgendwie von Ingenieurtechnik oder sowas hat, um sich irgendeinen Mechanismus auszudenken, den man da an diese Vulkane hinstellt und der dieses Wasser da aus der Luft rausfiltert und irgendwie flüssig zur Verfügung stellt. Das wäre, glaube ich, so für Marsbesiedelung nicht schlecht. Da müssen wir jetzt nicht irgendwo im Gestein rumbohren nach Wasser, sondern können da am Vulkan wohnen und Wasser aus der Luft holen. Das müsste eigentlich gehen, wenn man Ahnung hat, wie es geht.
Genau.
Aber ich glaube, es geht.
Ja, das ist natürlich das, was da auch sehr spannend dran ist, dass man dieses Wasser dann natürlich, wenn es schon einfach auf der Oberfläche quasi rumliegt, halt irgendwie verwenden könnte.
Ohne Wasserrutsche vom Vulkan runter. Ganz 3 Tage Rutsche, so groß ist der wahrscheinlich.
Vor 27 Kilometer lange Wasserrutsche.
Nein, die muss viel länger. Das ist ja so groß wie Europa, der Vulkan.
Der ist riesig, ja. Also das Eis ist halt auch nur ganz oben. Ja, man kann da jetzt nicht bis runterrutschen. Man hätte auch nur kurz Zeit, bevor das Eis dann auch wieder irgendwie verdunstet, also das Wasser dann wieder in die Atmosphäre aufgenommen wird. Aber man könnte da irgendwie schauen, wie weit man kommt. Ja, das stimmt.
Oder aus österreichischer Sicht Skipisten, Schneekanonen.
Stimmt. Skipisten vereist. Ja. Es ist eh so, machen es das eh in den Skigebieten, damit der Schnee länger hält. Hauen sie in der Nacht Wasser drauf und tun sie es quasi künstlich vereisen. Macht super, super Fahreigenschaften, ja.
Ein neuer Antrag, Forschungsantrag, Schneekanonen für den Mars. Da kriegen wir in Österreich sicherlich Geld dafür.
In Österreich auf jeden Fall. Bauen wir eine Seilbahn.
Genau.
Alles erledigt, ja. Aber was noch spannender ist, als dass man das Wasser halt da vielleicht irgendwie verwenden könnte, also finde ich, gut verwenden, ja. Irgendwann werden da sicher Leute am Mars irgendwie sein. Aber was wir da beobachtet haben, dieser Kreislauf könnte quasi eine Spur vom vergangenen Klima, das Maß sein. Okay. Also das ist das quasi, was noch über ist von einem dynamischen Maßklima, das es quasi gegeben hat vor Millionen etc. von Jahren. Es ist eine Art Spur, eine Art Reste, die wir da noch untersuchen können und von denen halt auch auf die vergangenen Klimaprozesse des Mars irgendwie schließen können.
Ja, spannend, denn dann wird es Zeit, dass wir das mit dem Mond erledigen und dahin fliegen, dass wir vielleicht doch nochmal irgendwann zum Mars kommen.
Ja, genau. Erledigen wir das. Aber es ist ja eh, ne? Also Mond ist ja quasi Gateway, ist ja Sprungbrett zum Mars. Ja, ja. Also ist wahrscheinlich, dass die Reise zum Mars, unsere erste Reise zum Mars, da irgendwie von der Mondraumstation, die um den Mond rumfliegen wird, in hoffentlich 2 Jahren, wenn es weiß, dass die dort starten wird.
Ja,
vom Gateway aus. Schon cool, ne?
Das muss erstmal gebaut werden, das Gateway.
Stimmt. Naja, die Module gibt's, glaube ich, schon, aber es muss vor allem auch die Rakete. Nein, nicht, let's not talk about
SpaceX. Okay,
ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr über die Leute reden. Ich will nicht mehr über die Leute reden.
Ja.
Okay. Und dann gibt's noch Neuigkeiten, nämlich vom Mond von Venus.
Mond von Venus.
Vom Mond von Venus, genau.
Mond? Der Adelig, der Mond von Venus.
Sorry. Egal, ich bemühe mich, ich schwöre. Nächstes Mal kann ich wieder besser reden.
Die Venus hat doch keinen Mond.
Das hast du jetzt die richtige Antwort gegeben. Ja, das stimmt. Die Venus hat natürlich keinen Mond. Aber es gab da diese lustige Geschichte.
Ja, von Loriot.
Kannst du dich erinnern an Suswe?
Ja, ja, den. Ich dachte, meinst du jetzt, was uns sicherlich auch die Hörerschaft ansonsten geschrieben hätte, wenn wir es nicht erwähnen. Die Geschichte von Loriot, Papa Anteportas, wo die komische Sekte kommt und behauptet, der Venusmond Tetra hat sich von seiner Umlaufbahn gelöst und fliegt auf die Erde zu und deswegen müssen sie jetzt irgendwie alle hier Bunker kaufen und irgendwie sowas. Also kennen wir, aber darum geht es anscheinend nicht. Das eine andere lustige Geschichte, nämlich den Venusmond, dieser quasi Satellit der Venus.
So ist es. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich bin mir sicher, dass wir damals drüber geredet haben, wie diese Geschichte rauskam. Das hat der Host des Radiolab Podcasts, kennt ihr vielleicht auch, wie er seinem Kind eine Gute-Nacht-Geschichte erzählen wollte auf dem Poster, das im Kinderzimmer hang, Suswe entdeckt. Ein kleiner Himmelskörper neben Venus und hat sich gedacht, hä? Seit wann hat Venus einen Mond? Und hat dann am nächsten Tag bei der NASA nachgefragt. Who the fuck is Suswe? Hat sich herausgestellt, dass er das ein bisschen misslesen hat und dass es 2002 VE, also wahrscheinlich steht das VE für Venus. Ja.
Nein, 2002 VE, das ist die klassische Asteroidennomenklatur, Jahreszahl und dann Buchstaben. Und die Buchstaben sagen dir, in welchem Teil des Jahres es entdeckt worden ist. Also das Jahr ist die Jahreszahl und dann die Buchstaben dahinter, die geben dir an, was die genaue Zeit im Jahr ist. Und eigentlich heißt der nicht nur VE, der heißt 2002 VE68. Den ersten Asteroid, den du im Jahr findest, der fängt mit AA an und dann geht's durch bis AZ und dann kommt AA1 und dann geht's so weiter. Wenn du dann im 16. Januar, also in der zweiten Januarhälfte angelangt bist, dann geht's los mit B und du fängst damit BA und so weiter und so fort. Und wenn das V ist, dann muss der anscheinend im November entdeckt worden sein, in der ersten Hälfte des November. Und dieser Zyklus von VA, VB und so weiter ist 68 Mal durchlaufen worden, bis dieser Asteroid entdeckt worden ist.
Jetzt haben wir es gut beschrieben, oder?
Ich hoffe mal. Hat zwar niemanden interessiert, aber wir haben es beschrieben.
Sehr gut, das kommt davon, wenn man mit dem Florian über Asteroiden redet. Auf jeden Fall hat das sich verlesen dazu geführt, dass dieses Ding tatsächlich Suswe genannt wurde. Das war der erste Quasi-Mond, weil es eine Art Asteroid ist, der quasi um die Venus herumfliegt, aber dann doch nicht. Also es ist
koorbital.
Jo, es kommt dann quasi so aufs Koordinatensystem an, wie man sich das von oben anschaut. Wenn du auf der Venus sitzt, dann sieht das für dich so aus, als würde dieses Ding um dich herumfliegen. Tut's aber nicht wirklich, weil es quasi einfach so mitfliegt. Auf jeden Fall haben sie dieses Ding als ersten Quasi-Mond dann tatsächlich Suswe genannt. Und jetzt gibt's eine Kampagne von Radiolab mit der IAU, gemeinsam mit der Internationalen Astronomischen Union, um auch den Quasi-Mond der Erde zu benennen.
Okay.
Ja, beziehungsweise es steht einen Quasi-Mond. Ich habe mir dann gleich gedacht, gibt's mehrere? Ich wusste nur von einem.
Es gibt immer wieder so quasi Satelliten, die bleiben halt eine Zeit lang da und dann gehen sie wieder. Also wir haben schon einige entdeckt. Ich glaube aktuell, haben wir den AA29, glaube ich, ist das, oder? Ich weiß die jetzt nicht auswendig.
Jetzt wisst ihr zumindest, was AA29 bedeutet. Erste Jännerhälfte. Ja. Also es wird dieser quasi Mond jetzt benannt und jeder kann Vorschläge submitten. Auf einer eigenen Webseite ein Formular, wo man ganz einfach, und zwar diesmal ist es wirklich ganz einfach, man braucht nicht einmal irgendeine Community von irgendwas gründen, so wie bei den bei den Planetennamen, wenn ihr euch erinnern könnt, sondern man kann einfach sagen, Name, E-Mail-Adresse, Namensvorschlag und Submit und geht schon. Bis 30. September geht okay. Das noch. Also ihr könnt euch noch ein bisschen Gedanken machen, habt den ganzen Sommer Zeit.
Gibt's Regeln? Muss lateinische Schrift sein, 16 Zeichen oder weniger, von einer mythologischen Quelle irgendeiner Kultur.
Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Von einer mythologischen Quelle irgendeiner Kultur. Okay.
Muss die real sein?
Das kann irgendwas? Fliegende Spaghetti-Monster geht auch, oder?
Tolkien zum Beispiel. Also es darf nichts sein, was schon verwendet worden ist. Es darf nicht der eigene Name sein. Es darf auch nicht der Name eures Haustiers sein, steht explizit drinnen. Oder ein Name, der irgendwie militärisch, politisch oder wirtschaftlich irgendwie aus der Gegend kommt. Es darf keine Zahl sein und es darf nicht sein a generic word. Also kein Wort irgendwie so wie Teekanne, weiß nicht, mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Also sowas soll es auch nicht sein. Und dann muss man da den Namen hinschreiben, erklären, wo der mythologisch herkommt, beschreiben, was das bedeutet kurz und dann motivieren, warum der Name ausgewählt werden sollte.
Ja, also ich denke mal, wenn man jetzt irgendwie Aragorn oder so eingibt, dann und das gescheit argumentieren kann.
Ja.
Wahrscheinlich schon, oder? Also es muss jetzt sicher kein mythologisch im Sinn von tatsächlich, naja, wie soll ich das jetzt sagen? Mythologien können ja auch irgendwie jünger sein.
Dann deckt man uns einfach eine neue Mythologie aus mit den Göttern des Universums, Ruth, Florian. Und so weiter und dann.
Ja, fällt das nicht eher ein bisschen unter Haustiere vielleicht?
Ja, keine Ahnung. Aber ich finde noch nicht raus, welches Drum sie da eigentlich benennen wollen.
Es steht überall nur einen Quasi-Mond.
Ja,
aber es ist irgendwie, ja, ich habe es auch nicht gefunden, aber ich habe auch nicht lang gesucht danach, muss ich zugeben. Du bist besser im Finden von Dingen.
Ja, aber es muss ja geben. Oder denken sie einfach einen Namen für Drum aus, das es nicht gibt. Also irgendwie for one of Earth's Quasi-Moons. Okay, also haben sie anscheinend nicht festgelegt, welchen sie meinen. Also ist es einer von diesen komischen Asteroiden, die wir da haben? Also wie gesagt, wir haben den 2003YN107, den AA29 gibt es noch. OL339, 2014 OL339 ist auch noch. Ja, aber ich höre jetzt auf, irgendwelche komischen Zahlen zu sagen, weil das ist dann sehr schlechtes Podcasting. Aber ja, irgendeiner von denen wird es offensichtlich werden.
Also wir wissen noch nicht welcher, aber ist ja auch wurscht. Wenn man sich einen Namen für einen Quasi-Moon vorschlagen kann, dann macht man das dann einfach, auch wenn man nicht genau weiß, welcher es sein wird.
Genau.
Also legt euch ins Zeug, ja.
Ja, ich bin gespannt, was da rauskommt.
So viel zu den Einleitungsgeschichten. Oder hast du noch irgendwas? Ist irgendwas passiert, was du noch bereden musst?
Nein, ich glaube nichts.
Sehr gut. Ja, dann legen wir gleich los mit der Hauptgeschichte,
ja.
Oder?
Ja, bitte.
Es ist wieder eine wahnsinnig spannende Geschichte. Und es ist wieder, so wie meine letzte Geschichte, es tut mir leid, da müsst ihr durch, eine James Webb Space Telescope Geschichte aus dem frühen Universum.
Okay.
Ich habe ja das letzte Mal, also das vorletzte Mal in dem Fall, erzählt über die ersten Sterne, die möglicherweise in dieser Galaxie im frühen Universum GSZ-11 entdeckt worden sind und so weiter und so fort. Es geht diesmal um eine andere Galaxie. Mhm. Eine andere Galaxie, die eine von den wenigen, ich glaube, es ist wirklich tatsächlich nur eine Handvoll, noch früheren Galaxien, die wir bestätigt gefunden haben im noch früheren Universum. Es geht um GSZ-12.
GSZ-12.
GSZ-12, also das ist Goods South und Goods North, falls es euch interessiert. Jetzt hat der Florian schon über Asteroiden klug geschissen, jetzt kann ich auch noch über die Bedeutung von der Abkürzungen von Surveys. Great Observatories, Origins, Deep Survey, wenn ich es noch hinkriege. Das ist einer dieser Deep Fields, wo schon alle großen Teleskope, drum Great Observatories, ja, alle diesen großen Teleskope draufgehalten haben. Man hat da quasi so einen tiefen Tunnel ins frühe Universum hinein beobachtet und drum sind auch die meisten Kandidatengalaxien für diese ganz, ganz frühen, ganz, ganz ersten Galaxien eben in diesen Bereichen am Himmel. Und dort hat man jetzt halt eben auch mit dem James Webb die ersten Follow-ups gemacht und dann diese Kandidatengalaxien beobachtet. Und die ist sogar bei einer Rotverschiebung von 12,5. Das entspricht einer Zeit von 350 Millionen Jahren nach dem Urknall.
Okay.
Das ist jetzt schon richtig früh. Man könnte sagen, at the dawn of time.
Die haben sie jetzt entdeckt oder erforscht oder hat man die schon vorgekannt?
Ja, erstens, ihre Entfernung ist spektroskopisch bestätigt worden. Also man hat von dieser Galaxie jetzt mit dem James Webb, mit dem Near-Spec-Instrument ein Spektrum aufgenommen Und sie ist noch ein bisschen weiter weg als bis jetzt angenommen. Es ist ein Paper, das eigentlich schon im November 23 rausgekommen ist, aber es hat ein bisschen gedauert, war es noch nicht akzeptiert. Jetzt ist es gerade eben erst akzeptiert worden für die Publikation. Also jetzt ist es quasi peer-reviewed, jetzt ist es durch. Und was sie gefunden haben, Kohlenstoff.
Kohlenstoff.
Und zwar jede Menge Kohlenstoff. Kohlenstoff bestätigt in einer Galaxie 350 Millionen Jahre nach dem Urknall.
Das heißt, da müssen schon Sterne gelebt und gestorben sein.
Da muss schon sehr viel abgegangen sein. Und es ist tatsächlich die früheste Detektion von einem Metall, die früheste Detektion von etwas, was nicht Wasserstoff oder Helium ist, überhaupt, die wir bis jetzt gemacht haben im Universum. Das ist das erste Mal, das früheste Mal, dass wir Zeug beobachten, das quasi in Sternen schon gemacht wurde. Es ist die erste Generation an Material, das in den ersten Sternen erzeugt worden ist, ja. Mal langsam. Sehr, sehr ein bisschen fragwürdig, in einem Podcast auf ein Bild zu verweisen. Aber schaut euch das Bild von dieser Galaxie an, in diesem Paper. Figure One.
Gut, dann verlinke ich das auch in den Shownotes und tu auch vielleicht das Bild dazu. Das erste Bild, ja, da ist so ein grünlicher Flecken.
Ja, findest du das nicht nur aufregend? Kann mich gar nicht in meinem Sessel halten. Das ist gleich ich finde das gut. Ist ja irgendwie Figure 1, also das Paper ist auch ganz gut zu lesen. Also, ja gut, man muss nicht durch. Aber es ist halbwegs simpel, halbwegs verständlich geschriebenes Paper, sagen wir mal so. Und gleich in der Figure 1, gleich in dem ersten Bild sieht man die Galaxie. Und daneben gleich auch das Spektrum, das man beobachtet hat. Dieser kleine grünliche Blob, also grünlich. Sie ist nicht wirklich grün. Fragt euch nicht, warum sie grün ist. Sie ist nicht grün. Das ist Infrarot. Das ist unsichtbare Farbe, okay? Grün ist es nur, weil halt man für die blaueste Infrarotfarbe, der hat man die Farbe blau gegeben und der mittleren Infrarotfilter ist grün und der röteste Infrarotfilter ist rot und drum kommt halt dieses leicht grünliche Bild raus, aber das heißt nur, dass sie Infrarot ist. Das habe ich jetzt wieder mal sehr gut erklärt. Und daneben auch eine Skala, 0,5 Kiloparsec, so 2000 Lichtjahre. Winzig, winziges Baby, Babygalaxie, eine Minigalaxie. Eine Minigalaxie vor 13,5 Milliarden Jahren, oder? Und da haben wir sie, in einem kleinen Kastel.
Ja.
Die Photonen, das Licht, 13,5 Milliarden Jahre irgendwie durch das Universum geflogen.
Ich werde das Bild in die Shownotes geben, dann könnt ihr draufklicken und dann
cool.
Könnt ihr schauen, ob euch das so beeindruckt, wie es Ruth beeindruckt.
Und vor allem, es sind richtig viele Pixel. Ich meine, schau dir diese Pixel an, schau mal, wie
1,
viel.
1, 2, 3, 4, 5, 6 mal irgendwie 1, 2, 3, 4,
so,
5, 20. 3, 20 bis 30, ja.
Ja, yeah, das ist echt viel. Also das ist richtig gut. Und das Spektrum. Ha, also da rieselt's einem schon ein bisschen kalt über den Rücken runter. Das Spektrum ist richtig geil. Ich meine, das sind richtig gute Daten. Ich weiß, ja, es ist für jetzt Leute, die sich vielleicht schon länger mit James Webb beschäftigen, für die ist es nicht mehr so aufregend, aber ich bin ja da nicht mehr in dem Business und ich sehe diese Daten und denke mir,
ja, aber dann erzähl uns doch, was die Daten aussagen.
Richtig gutes Spektrum. Und zwar, was gleich ins Auge sticht. Was gleich ins Auge sticht, ist nämlich genau der Kohlenstoff. Also man sieht da, falls ihr euch jetzt keinen Bock habt, euch das Paper anzuschauen, verstehe ich total. Ja, was man sieht, ist einfach, ja, dieser Blob und dann daneben das Spektrum. Also die Verteilung von Licht in verschiedenen Farben. Mhm. Und das sieht halt so aus, wie es aussieht. Das ist halt so eine craggly Linie irgendwie mit so Peaks und Ding, ja. Mhm. Das ist quasi das Rauschen in den Daten. Und man sieht aber ganz deutlich eine Spitze. Da ist mehr Licht bei einer ganz bestimmten Wellenlänge da. Und das ist die Wellenlänge vom Kohlenstoff. Und da ist sehr viel davon da, von diesem Kohlenstoff, und man sieht diese Linie richtig, richtig deutlich. Und die hat die statistische Unterstützung, dass das auch wirklich stimmt. 5 Sigma, das ist sehr, sehr, sehr viel. Also die Linie ist definitiv da, der Kohlenstoff ist definitiv da. Das ist jetzt nicht so wie bei der letzten Geschichte mit dem Helium, das war so ein bisschen, ja, okay, ja, könnte vielleicht auch was anderes im Vordergrund sein. Diesmal nein. In dieser Galaxie, 350 Millionen Jahre nach dem Urknall, Kohlenstoff, und zwar sehr, sehr viel.
Okay.
Und was man noch sieht, was noch lauernd ist, was man noch sieht, ist dieser super starke Drop auf der rechten Seite von dem Spektrum. Also man sieht das Spektrum, ja, da ist irgendwie Licht da, da ist die Kohlenstofflinie, dann ist immer noch Licht da und plötzlich geht's wupp und das Licht ist weg. Das ist dieser Lyman-Alpha-Drop. Das ist das neutrale Wasserstoffgas. Mhm. Okay? Das ist der Wasserstoff, der da in dieser Galaxie da ist und nämlich nicht nur in dieser Galaxie, sondern auch rundherum und zwischen der Galaxie und uns, ja, den sieht man, weil der bei dieser Wellenlänge, die Lyman Alpha heißt, nach dem Herrn, wird ein Herr gewesen sein, Lyman, der das, diesen Übergang entdeckt hat, das ist einfach das Licht, das neutralen Wasserstoff ionisiert, also dass die Elektronen da vom Wasserstoff, der neutral ist, der, wo nichts passiert ist, anhebt und möglicherweise auch sogar raushaut und dann ist das Licht in der Energie des Elektrons gespeichert und fehlt in dem Spektrum. Und dann ist dieser Riesendrop, ja. Und der ist richtig, richtig stark, der ist richtig eindeutig. Und das liegt daran, dass da halt einfach sehr, sehr viel Wasserstoffgas da ist, ja. Die haben aus dieser deutlichen Stärke, dieses Fehlens von Licht, haben sie die Menge an Gas in dieser Galaxie quasi simulieren können. Also haben quasi das Spektrum simuliert mit künstlichen Spektren von Sternpopulationen und Wasserstoff und so weiter, was man da halt erwartet, ja, und sind dann auf die Menge an Wasserstoff gekommen. Und diese Galaxie hat richtig, richtig, richtig viel Wasserstoff und eben nicht nur in der Galaxie drinnen. Also sie hat irgendwie eine ähnliche oder sogar mehr größere Menge an Gas als Sterne, was jetzt auch nicht wahnsinnig unerwartet ist. Man sagen, ja, frühe Galaxie im frühen Universum, aber jetzt sehen wir es. Wir sehen, wie viel Wasserstoff da ist. Wir können sagen, wie viel Wasserstoff da ist. Und zwar nicht nur in der Galaxie drinnen, sondern eben auch großräumig um die Galaxie herum. Von der Form dieses Drops kann man darauf schließen, dass es eben nicht nur in der Galaxie drinnen ist und irgendwo auf dem Weg zwischen der Galaxie und uns, sondern die Galaxie ist in neutrale Wasserstoffgaswolken eingebettet.
Also wir haben jetzt Hinweise auf eine Galaxie, die schon 300.000 Jahre nach dem Urknall existiert hat, die eine große, große Wasserstoffwolke ist, in der sich Sterne befinden und in der sich sehr viel Kohlenstoff befindet, mehr Kohlenstoff, als man bisher gedacht hatte. Und all das haben wir im Gegensatz zu anderen Beobachtungen jetzt hier wirklich deutlich beobachtungsmäßig nachgewiesen.
Ganz deutlich, ja.
Okay.
Und zurück zu dem Kohlenstoff, also zu dieser Kohlenstofflinie, die so deutlich ist und so groß ist.
Das sind Aliens, die da mit
die Aliens?
Das sind Aliens, die haben Raumschiffe, da kommt ganz viel Abgas raus und darum, die fliegen da alle kreuz und quer, weil es gibt da sonst nichts im Universum, da ist ja nichts los. Das heißt, die müssen alle da bei sich zu Hause rumfliegen, weil es ist ja noch jung, das Universum, da kann man nirgendwo hinfliegen, weil es auch so klein ist. Da fliegen die alle kreuz und quer und dann kommt da ganz viel CO2 aus dem Abgas raus und dann ist das jetzt dort.
Ja, nur das O ist halt noch nicht da.
Ah, nicht?
Das ist halt das Blöde.
Okay, die haben kein O, kein Sauerstoff.
Nein, also wenig. Also das ist, und das ist auch das Komische. Es gibt auch eine Sauerstofflinie, die aber nur so detektiert ist, also sehr, sehr fragwürdig. Also das ist jetzt nicht so die Signifikanz, die man sich wünscht. Das heißt, könnte vielleicht auch noch was anderes sein, könnte doch noch irgendein Rauschen in den Daten sein, aber bedeutet auf jeden Fall weniger Sauerstoff, wesentlich weniger Sauerstoff als gedacht, wesentlich mehr Kohlenstoff als gedacht. Das Kohlenstoff-zu-Sauerstoff-Verhältnis in dieser Galaxie ist super solar. Mehr als in der Sonne, mehr als in unserer Sonne, die ein Stern der dritten Generation ist und irgendwie da ist schon ganz viel Material von anderen Sternen davor hineingeflossen, ja. Das ist komisch, warum hat diese Galaxie so viel Kohlenstoff und irgendwie keinen Sauerstoff?
Ich habe eine Idee. Irgendwas erzeugt mehr Kohlenstoff, als wir dachten, und macht Sauerstoff kaputt.
Hm. Und was soll Kohlenstoff erzeugen und Sauerstoff kaputt machen?
Ich weiß nicht, ein sauerstofffressender, kohlenstoffpupsender Alien.
Mit einem Alien, was ist da los? Alter. Nein. Also hat nichts mit Aliens zu tun. Also ja, es heißt natürlich, also das ist schon spannend auch, dass so früh schon Kohlenstoff da war, Kohlenstoff, Baustein des Lebens und so weiter. Ja, natürlich. Ja. Aber nein, also um Aliens geht's nicht. Also man kriegt dieses Verhältnis nicht mit Supernova, mit normalen Supernova, Typ 2, also die normale Explosion eines massereichen Megasterns. Die Sterne, die wir kennen, ja, kriegt man nicht hin. Die Sterne, die wir kennen, machen keine Supernova, wo so viel Kohlenstoff rauskommt und kein Sauerstoff. Also man hat angenommen, dass ja zuerst der Sauerstoff erzeugt wird und dass das Gas in der Galaxie drinnen zuerst mit dem Sauerstoff angereichert wird und bildet sich die zweite Sterngeneration und dann ist in dieser Sterngeneration zuerst mal mehr Sauerstoff drin und dann quasi irgendwann später erst kommt der Kohlenstoff dazu und ist dann auch mehr Kohlenstoff drinnen, ja.
Okay.
So, das war die Idee und so machen das quasi die Sterne, die wir kennen. Eben nicht diese Monstersterne der Population 3, der ersten Sterne. Das heißt, was wir da sehen, wissen wir es nicht. Aber die beste Erklärung für das, was wir da sehen, sind nicht irgendwelche Aliens, die mit schlechten Antrieben rumfahren, und, ja, nein, sondern das ist das Ergebnis der Population 3 Sterne, was wir da sehen. Es ist die Smoking Gun der ersten Supernova-Generation im Universum. Und es bedeutet, dass diese ersten Sterne anders funktioniert haben,
das heißt als anders.
Wir es bis jetzt angenommen haben. Naja, ich meine, es ist nicht so, dass die da jetzt irgendwie Zuckerwatte verbrennen oder so. Nein, das nicht. Ne? Es ist natürlich Kernfusion im herkömmlichen Sinne, aber sie sind einfach so riesig und sie haben so viel Masse und sie gehen durch diesen Prozess auf eine andere Art und Weise durch als kleinere Sterne, die es jetzt in unserem heutigen Universum gibt. Man weiß noch nicht genau wie, ja, aber dadurch wird eben dieser hohe Kohlenstoffanteil verursacht. Aber das ist eben auch das Spannende. Wir wissen nicht genau, wie die Sterne das machen. Wir wissen nicht genau, wie diese Population 3 Sterne das machen. Aber es wäre trotzdem die beste Erklärung dafür, dass in diesen Sternen halt einfach irgendwas vor sich geht, was anders ist, was ja auch nicht so unerwartet ist, weil das halt auch ganz andere Sterne sind, als die, die dann danach entstanden sind. Ja.
Und können wir das irgendwie anderswo auch sehen? Oder ist das jetzt irgendwie was Einzigartiges, was diese Galaxie macht?
Ja, das ist das erste Mal, dass wir überhaupt Kohlenstoff in einer Galaxie so früh detektiert haben.
Also wir haben auch keine irgendwie Hinweise, Spuren oder sonst was, dass sowas Ähnliches passieren könnte, sondern das war jetzt komplett aus dem Nichts kommend.
Ja, das war jetzt sehr unerwartet, dass das so eine riesen Kohlenstofflinie drinnen ist. Irgendwie, hä? What the hell? Wir wissen nicht, warum.
Das heißt, idealerweise finden wir jetzt noch ein paar andere Galaxien früher, wo das auch so ist.
Genau. Wenn nicht, ist es wirklich seltsam. Das ist etwas, was im frühen Universum vor sich geht und was anscheinend anders vor sich geht, als wir es bis jetzt gedacht haben. Aber man muss nochmal dazu sagen, wir haben diese Population 3 Sterne noch nie beobachtet. Wir wissen nicht, wie die genau funktionieren. Wir wissen nicht, wie eine Supernova funktioniert. Also es gibt ja auch keine Supernova, die wir bis jetzt beobachtet haben, von einem Vorgängerstern, der mehr als 17 Sonnenmassen hatte. Das ist das Größte, das ist das Fetteste, was wir bis jetzt beobachtet haben. Es gibt ja auch diese Theorie, dass bei größeren Sternen auch gar keine Supernova stattfinden kann, weil sie quasi zu fett sind für ihre eigene Supernova. Die halten mit ihrer eigenen Masse ihre eigene Supernova auf, quasi, ja. Also wir wissen nicht, wie Supernovae von irgendwie 500 Sonnenmassensternen aussehen. Wir wissen nicht, was ein 500 Sonnenmassenstern treibt im Laufe seines vermutlich sehr kurzen Lebens, sehr kurzen und sehr explosiven Lebens. Ja. Und hier mit dieser Detektion von Kohlenstoff, damit man das sieht, muss das ja in dieser Galaxie sich auch schon verbreitet haben. Ja,
ja klar.
Und das ist etwas, wo wir echt irgendwie noch jetzt ein bisschen mit offenem Mund dastehen. Und einfach nicht so recht wissen, wie das passiert ist. Es muss aber irgendwas, mehr oder weniger muss, ja, mit diesen ersten Sternen, mit diesen Population 3 Sternen und der Art und Weise, wie sie leben, zu tun haben.
Das ist ja genau der Grund, aus dem man das James Webb gebaut hat, um sowas rauszufinden. Das heißt, das ist ja was, wo wir damit rechnen, dass wir es rausfinden können und nicht jetzt irgendwie sowas wie die dunkle Energie, wo wir sagen, vielleicht finden wir es mal raus, vielleicht finden wir es nie raus, das wissen wir nicht, aber da sollten wir im Laufe der Zeit genug Daten kriegen, um das dann zu wissen in ein paar Jahren.
Ja, genau. Einer der Aufgaben des James Webb war es ja, genau nach diesen ersten Sternen zu suchen. Und wir haben gehofft, dass wir die auch finden. Wir haben gehofft, dass sie sich so bilden, wie wir glauben, dass sie sich bilden. Ja, die Annahme ist, dass die ersten Sterne etwa 100 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden sind. Nur wenn jetzt 350 Millionen Jahre nach dem Urknall schon so viel Kohlenstoff da ist und sich schon in dieser Galaxie verbreitet hat.
Naja, dann müssen die halt schnell gewesen sein, die ersten Sterne.
Müssen die halt schnell gewesen sein. Wir wissen nicht, wann es begonnen hat und es ist jetzt vermutlich so, dass es nicht so stattgefunden hat, wie wir angenommen haben, was natürlich dann auch gut sein kann, dass das Ganze auch schon früher losgegangen ist. Was jetzt natürlich nicht ganz so gute Nachrichten wären, weil da dann halt auch das James Webb an seine Grenzen stoßen würde. Ja, also es wäre für uns quasi besser, wenn die ersten Sterne erst ein bisschen später entstanden wären, weil dann könnte man sie schon ziemlich sicher mit dem James Webb auch finden. Wenn das jetzt heißt, dass die ersten Sterne jetzt vielleicht doch schon früher angefangen haben, dann wird das James Webb vielleicht doch nicht ganz hinkommen noch zu diesen frühen Zeiten und großen Entfernungen.
Ne? Muss man ein neues bauen.
Genau, das sowieso. Aber we don't know. Also es kann natürlich auch sein, dass sie jetzt nicht früher angefangen haben, sondern dass sie halt einfach schneller waren und dass dieser Prozess des Anreicherns des Gas zwischen den ersten Sternen, ja, dass der schneller vor sich gegangen ist. Ja. Es kann sein natürlich, dass diese, eben, wie gesagt, wir wissen nicht, wie diese Anreicherung funktioniert, wir wissen nicht, wie die Supernovae ausschauen von diesen Riesensternen. Es kann sein, dass das alles dann irgendwie doch anders geht, als wir gedacht haben und dass halt unsere Simulationen dann noch nicht ganz hinkommen. Das muss man jetzt halt alles updaten und neu laufen lassen. Jede Menge Arbeit für die Theoretiker.
Spannend.
Spannend. Also das James Webb, genau das macht es jetzt gerade und immer wieder. Und das sind ja immer noch die Daten eigentlich aus dem ersten Run. Also ich weiß jetzt nicht, ob diese Beobachtungen in der ersten oder zweiten Periode vom James Webb da schon beobachtet worden sind. Es ist schon ein Follow-up, also müssen sie eigentlich aus der zweiten Periode gekommen sein. Ja. Und 50 Stunden Beobachtung, ja. 50 Stunden Einzelbeobachtung von diesem Ding. Auf der anderen Seite, ja, 50 Stunden viel, aber da geht noch mehr. Mhm. Und da kommt sicher auch noch mehr. Wir bohren uns da bestimmt noch weiter hinein ins frühe Universum und finden hoffentlich noch mehr Galaxien, die ähnlich sind. Oder wenn nicht, gut, dann ist halt diese Galaxie irgendwie ein Freak, ja? Auch möglich.
Vielleicht gibt es auch Freaks im frühen Universum.
Ganz bestimmt sogar.
Vielleicht ist die ganze Geschichte mit dem Universum ein Freak.
Also die Freaks gibt es auf jeden Fall. Wir wissen es halt noch nicht und es kommt da auf jeden Fall noch mehr. Und es ist wieder mal, wie so oft, alles doch ein bisschen anders als gedacht. Und das ist natürlich gut. Also wir wollen, dass die Dinge so sind, wie sie sind und wir wollen wissen, wie sie sind. Aber es ist immer auch irgendwie spannend, wenn Dinge anders sind als gedacht und wenn da noch irgendwie sehr viel zu lernen ist für uns.
Ja, dann hoffen wir, dass wir das lernen auch alles, was es zu lernen gibt.
We'll see.
Ja.
Stay tuned.
Ja, tut das auf jeden Fall, egal was passiert.
Aber es ist also schon so, dass wir jetzt beinahe die ersten Sterne möglicherweise beobachtet haben und das beobachtet haben, was bei den ersten Sternen rauskommt. Also es fügt sich schon langsam. Ja, es fühlt sich so an, wie man grenzt es schon langsam so ein, dass man jetzt wirklich jetzt kommt wirklich bald die Beobachtung von diesen ersten Sternen auf eine direktere Art und Weise, als wir es bis jetzt gemacht haben. Ja.
Sehr, sehr spannende Geschichte. Bin gespannt, was wir noch rausfinden werden, wenn wir es rausfinden.
Und wir haben auch Fragen.
Ja.
Sogar eine, die zu diesem Thema passt.
Okay.
Eine Frage zu den ersten Sternen.
Ja.
Zu diesen Population 3 Sternen, zu diesen Riesensternen eigentlich. Also es ist jetzt nicht so, nicht unbedingt nur die allerersten, aber zu den großen. Georg hat eine Frage, wie diese großen Sterne überhaupt entstehen können. Und zwar hat er sich das bis jetzt so vorgestellt, dass Sterne entstehen, um einen schwereren Klumpen aus schweren Elementen. Er hat sich das so vorgestellt, es braucht eine Mindestmasse an Material. Ja, das stimmt, es braucht eine Mindestmasse an Material, dass sich ein Stern bilden kann aus einer Gaswolke. Und dass eben quasi es mit den schweren Elementen anfängt, dass die schweren Elemente zuerst verklumpen und sich dann, wenn sich mal so ein Kern gebildet hat, da die flüchtigeren Elemente wie Wasserstoff und Helium da quasi dann drumherum ansammeln, dass dieser schwere Kern diese flüchtigen Elemente irgendwie festhalten kann und dann halt so jeder Stern in seiner Vorstellung als Asteroid oder Planet begonnen hat und dann zu einem Gasriesen wurde und dann irgendwann genug Masse angesammelt hat, damit dann diese Kernfusion zünden konnte. Und wenn das so war, wie er schon ahnt, dass es nicht sein kann, weil das ja, sonst könnten sich ja keine großen Sterne bilden, wie das dann funktioniert, dass sich dann so Riesenmassen an Sternen ansammeln konnten und warum dann nicht das ganze Baumaterial schon lang weggeblasen worden ist und so weiter und so fort.
Naja, ich fange mal an mit der Antwort und bestätige, dass es so nicht war. Also Sterne brauchen keine irgendwie Asteroiden oder sonst irgendwie sowas, woraus sie sich entwickeln, sondern es braucht eine große Wolke im Wesentlichen aus Wasserstoff. Das reicht schon, Und die große Wolke muss kleiner und dichter werden. Und wenn es irgendwann heiß genug wird im Inneren, dann gibt es einen Stern. Das ist so die grundlegende Erklärung, aber es ist natürlich viel komplizierter und das darfst du erklären.
Ja, nein, aber das war schon mal die Grunderklärung. Ja. Also es fängt nicht mit einem Kondensationskeim in dem Sinne an, dass es einen schwereren Klumpen, einen vielleicht sogar festen, gesteinsartigen Klumpen gibt. Nein, überhaupt nicht. So viel schwere Elemente gibt es auch gar nicht in so einer Wolke. Also es fängt einfach an, dass sich der Wasserstoff und das bisschen Helium und die Spuren von anderem Zeug da einfach unter ihrem eigenen Gewicht verklumpen. Die schweren Elemente braucht man schon auch. Natürlich in unseren Theorien der Sternentstehung sind die schweren Elemente da irgendwie dabei. Die lassen die Wolke kühlen, so dass sich das Material langsamer bewegt und dass sich dann ein Stern auch tatsächlich bilden kann. Es entstehen ohne diese schweren Elemente eben größere Sterne, weil es länger dauert, bis das Ding so weit kollabiert ist, dass dann auch die Kernfusion einsetzt. Ja. Und so ist das halt am Anfang des Universums gewesen, dass ohne diese schweren Elemente sich halt einfach noch diese mega Riesensterne gebildet haben, die sich jetzt nicht mehr bilden können, weil eben die Kernfusion schon früher einsetzt und tatsächlich das Baumaterial wegbläst. Aber es ist eben halt erst so, dass nach, ja, schon recht großen Mengen an Material, das Baumaterial weggeblasen wird. Ja. Hat aber nichts mit den schweren Elementen zu tun, in dem Sinn, dass sie quasi klumpen und eine Art Kern bilden, sondern wenn überhaupt es so ist, dann ist es eher andersrum, dass halt das schwere Material erst später um den schon entstandenen Stern herum zum Klumpen anfängt, ne? Und dass sich dann da die Planeten und so weiter draus bilden, nachdem sich der Stern gebildet hat.
Genau.
Hoffe, das beantwortet die Frage, Georg. Dann gibt's noch eine Frage, die auch ein bisschen was mit dem James-Webb-Teleskop zu tun hat, aber auch nur ganz ein bisschen. Es geht nämlich um Infrarotstrahlung, was ja das ist, was das James-Webb-Teleskop beobachtet. Die Frage kommt von Florian. Bin mir nicht ganz sicher, ob sie hundertprozentig ernst gemeint war, aber ich fand dann, dass sie doch eine ganz gar nicht so blöde Frage war. Florian schreibt uns, wenn Wärme doch nur unter Anführungszeichen Infrarotstrahlung ist, wieso verbrennt man sich dann die Finger, wenn man was Heißes anfasst?
Was heiß ist, Florian, greif da nicht hin. Ich meine, es ist
Finger weg.
Ja, Strahlung ist Energie und da ist halt Energie drin. Und die Wärme, die wir bei der Infrarotstrahlung haben, das ist ja eine andere, ich sage jetzt nicht eine andere Art von Wärme, das ist Quatsch, aber man kann ja Wärme auf unterschiedliche Weise übertragen. Und Infrarotstrahlung ist ein Weg, Wärme zu übertragen. Der direkte Kontakt ist so ein bisschen eine andere Art. Da geht ja nicht irgendwie die Strahlung hin und her, sondern da wird halt direkt die Wärmeenergie von dem heißen Ding auf das kalte Ding, in dem Fall die Hand vermutlich übertragen, und das ist halt dann etwas anderes. Aber dieses nur, was in der Frage drinsteckt, ist ja auch ein bisschen irreführend, weil kann ich sogar sagen, naja, es ist ja auch nur Röntgenstrahlung oder nur Gammastrahlung, aber ich sterbe trotzdem. Also nur weil was Strahlung ist, heißt das nicht, dass es ungefährlich ist.
Ja, ich würde es andersrum formulieren. Wärme ist nämlich nicht nur Infrarotstrahlung, sondern Infrarotstrahlung ist auch Wärme.
Genau.
Wenn du etwas angreifst, das Infrarotstrahlung, hauptsächlich Infrarotstrahlung emittiert, verbrennst du dir auch nicht die Hände. Weil Infrarotstrahlung kommt eben von warmen und nicht heißen Dingen. Also warm, ja. Teilweise kommt Infrarotstrahlung auch von eher kühlen Dingen. Wenn du etwas anfasst, was wirklich warm ist, wo du dir die Hände verbrennst, dann ist das ja also meistens schon so heiß, dass es sogar schon sichtbares Licht irgendwie emittiert, wie zum Beispiel brennende Sachen. Ja? Und das ist ja der Grund, warum ein Feuer leuchtet. Also wir können das halt sehen, ja? Weil unsere Augen auf das Sternenlicht, auf Dinge mit dieser Temperatur optimiert sind. Also wenn du etwas anfasst, wo du dir die Hände verbrennst, dann ist das eben nicht mehr Infrarotstrahlung, sondern schon sichtbares Licht, was das Zeug emittiert. Ja. Also die Wärme ist nur ein Aspekt von der Strahlung. Etwas, was warm ist, erzeugt eine gewisse Art von Strahlung und bei warmen Dingen ist es Infrarot hauptsächlich. Ja. Ist immer so eine Art Kontinuum, aber ja, da ist das Maximum. Und bei Dingen, die dir die Hände verbrennen, ist es zwar schon auch noch Infrarotstrahlung, aber eben auch schon anderes Licht. Und dann haben wir noch eine Frage von Maureen, die eine Animation bespricht in ihrem E-Mail, die Florian sehr gern mag, das weiß ich. Und darum habe ich mir gedacht, besprechen wir das nochmal.
Ist okay, besprechen wir
das nochmal. Es geht um eine Animation, die sie gesehen hat, in der sich unsere Milchstraße mit 100 Kilometer pro Sekunde durch den Raum bewegt. Ja? Und die Planeten und Monde bewegen sich um die Sonne, und zwar spiralförmig, weil sich die Sonne selbst in einer leichten Spiralbewegung fortbewegt. Und das findet sie sehr schön. Und sie fragt sich aber, ob das wirklich so ist, dass sich die Galaxien, wie dargestellt, entlang der Z-Achse, also quasi nach oben oder nach unten, bewegen.
Da ist ein bisschen was missverständlich in der Frage,
glaube ich. Ist ein bisschen was, ja, Maureen, du hast ein bisschen was missverstanden. Es geht bei dieser Animation um die Bewegung der Sonne und um die Bewegung der Planeten um die Sonne herum. Und es geht um die Bewegung der Sonne in der Milchstraße. Es stimmt, dass sich die Milchstraße auch mit 100 Kilometer pro Sekunde durch den Raum bewegt, aber auf die Andromeda-Galaxie zu. Ja, aber das hat jetzt an sich nicht so sehr was mit dieser Animation zu tun, weil es ja da um die Bewegung der Sonne innerhalb der Scheibe der Milchstraße geht. Ja. Und die bewegt sich in der Milchstraße. Die Planeten bewegen sich um die Sonne kreisförmig. Und wenn man sich das jetzt anschaut als Bewegung der Sonne und Bewegung der Planeten im Raum, kommt man dann natürlich auf so eine Art Spiralbewegung, ja, mehr oder weniger.
Es ist nicht falsch, diese Animation. Also wenn die Sonne sich halt, wie gesagt, durch den Raum bewegt und die anderen sich da um die Sonne rundherum bewegen, naja, klar, dann schaut das so aus wie eine Spirale. Aber ich mag die Darstellung nicht so gerne, weil die dann auch so grafisch umgesetzt ist, dass sie ein bisschen einen falschen Eindruck erzeugt. Also das schaut dann so aus, als würden die da so einen Speif hinter sich herziehen, als würde dann die Sonne ja so eine Art Leuchtspur hinter sich herziehen, weil halt diese Bahnen der Planeten da so entsprechend animiert worden sind. Also das schaut so aus, als würde da wirklich so ein Schraubenzieherwirbel durch die Milchstraße sich bewegen, was Quatsch ist. Und es wird dann oft auch so getan, als wäre das irgendwie eine dramatische neue Erkenntnis, als wäre das irgendwie was, mein Gott, ihr habt alle mir gedacht, die Sonne bewegt sich so, aber in Wahrheit ist es ganz anders. Und das ist halt nicht, also da ist jetzt keine neue Idee. Wir wissen, die Planeten bewegen sich um die Sonne, wir wissen, die Sonne bewegt sich durch die Milchstraße. Das ist Wissen, das wir, naja, seit bald 100 Jahren auf die eine oder andere Art haben. Also das ist nichts dramatisch Neues, und es wird aber immer so getan, als wäre das das Mega-Ding, dass sich jetzt hier die Sonne so bewegt. Auch wenn es die meisten vielleicht nicht so im Kopf haben. Die meisten haben ja sowieso keine wirkliche Vorstellung, wie die Dinge sich im Weltall bewegen. Das ist jetzt nicht außergewöhnlich schlimm, weil die meisten haben keine Ahnung von irgendwas. Ja, genauso haben wir die keine Ahnung von so gut wie allem, außer das bisschen, was wir halt Ahnung haben. Und bei anderen sind es andere Dinge, wo Menschen Ahnung haben. Aber ich mag diese Art der Darstellung deswegen nicht, weil sie halt leicht missverständlich ist und so tut, als wäre das was Dramatisches, obwohl es eigentlich ja die Standardart ist, wie sich Dinge im Universum bewegen.
Genau, das stimmt. Und es ist auch so, dass die Planeten nicht senkrecht auf die Bewegungsrichtung der Sonne stehen.
Ja, das kommt dazu.
Aber doch in einem hohen Winkel. Das ist schon etwas, das muss man sich auch mal veranschaulichen. Die Planeten, das Sonnensystem, das flache Sonnensystem, hat nicht die gleiche Ebene wie die flache Milchstraßenscheibe. Das Sonnensystem ist nicht in die Milchstraße so flach eingebettet, sondern steht in einem 60-Grad-Winkel, mehr oder weniger, auf die Ebene der Milchstraße.
Genau, ja. Das haben wir auch schon öfter mal beantwortet, die Frage. Das ist Zufall, wie Planetensysteme orientiert sind in der Milchstraße. Da gibt es keine Regel, warum die irgendwie in eine bestimmte Richtung orientiert sein sollten.
Das ist total random. Und die Bewegung der Sonne in der Milchstraße, die Spiralbewegung, nein, eine Wellenbewegung ist es. Die Sonne geht in der Milchstraße rundherum und eben auch ganz leicht auf und ab. Aber so innerhalb der Scheibe auf und ab, ja. Wie so ein Pferdchen in so einem Karussell, wenn ich das vorstellen wollte. So, genau. Ja, dass er langsam immer rauf und runter geht, während es rundherum geht. So bewegt sich die Sonne.
Was auch noch dazu kommt, ich bin mir gar nicht wirklich sicher, ob die Darstellungen dieser Sonnenbewegung mit den Planeten, die so schraubenziehermäßig herumwirbeln, ob die maßstabsgetreu sind. Das habe ich jetzt nicht im Kopf.
Na, aber bestimmt nicht. Ja. Kann man gleich sagen, nein.
Ja. Okay.
Naja, wer weiß, es gibt alle möglichen Animationen. Vielleicht gibt es eine, die den Maßstab und die Orientierung und so ein bisschen besser hingekriegt hat. Keine Ahnung, welche genau da jetzt gemeint war. Aber noch eine Frage, eine geometrische, aber ein bisschen closer to home hat Philipp. Philipp fragt nämlich, ob es Orte auf der Erde gibt, an denen es nicht möglich ist, eine Sonnenfinsternis zu sehen.
Ja, von dir im Keller, zu Hause, Philipp. Ansonsten.
Ja, es gibt alle möglichen Orte, wo es nicht möglich ist.
Aber ansonsten würde ich mal spontan sagen, nein, überall.
Ja, und er fragt auch gleich, ob zum Beispiel an den Polen, ob man an den Polen keine Sonnenfinsternis sehen kann.
Ja, man kann die Sonne sehen, also wird man auch Sonnenfinsternis sehen können. Halt nicht in der Polarnacht, da wird es schwierig. Wenn die gerade da ist, hast du Pech gehabt.
Weil du die Sonne nicht sehen kannst, kannst du auch die Sonnenfinsternis nicht sehen. Aber sonst natürlich schon. Weil die Sonnenfinsternis ja quasi nicht auf der Erde stattfindet, sondern ne, im Weltraum. Okay, der Schatten fällt auf die Erde, aber der Schatten fällt auch auf die Pole, wenn er auf die Pole fällt. Ja, also man kann sich vorstellen, okay, wenn er an den Polen vorbeifällt, dann sieht man sie nicht, aber dann sieht man sie halt nirgends auf der Erde. Und dann ist es halt nur eine vielleicht partielle Finsternis und keine totale. An den Polen ist es sogar so, dass der Schatten noch viel größer ist, ne? Weil das Sonnenlicht ganz flach auf die Erde fällt. Man kann sich vorstellen wie so einen Tunnel, ne? Wie so einen Zylinder, ein Schatten, so ein eigentlich ein kleiner, so ein bisschen der kleiner wird, ja, so Kegel, ja. Mhm. Und dieser Kegel fällt auf die Erdoberfläche und an den Polen ist die Erdoberfläche halt so weggekrümmt, ne? Mhm. Und dadurch wird das ganz groß, ja, weil es auf eine große Fläche langgezogen auf die Fläche quasi trifft. An den Polen hast du größere Bereiche, von denen du die Finsternis sehen kannst. Ne?
Das Wetter ist oft schlecht dort.
Es ist natürlich ein anderer Punkt. Ja. Also das mit den Wolken, das verhindert das Sehen von Sonnenfinsternissen auch. Aber an sich ist es überall auf der Erde möglich, eine komplette, vollständige Sonnenfinsternis zu sehen. Mhm. So viel zu den Fragen.
Wunderbar. Jede Menge Fragen. Und wenn ihr auch Fragen habt, dann schickt sie an fragen@dasuniversum.at. Und wenn wir sie geschickt bekommen haben, dann besteht die Möglichkeit, dass wir sie auch beantworten werden.
Ja, und wie ihr seht, sind manchmal auch ein bisschen seltsame Fragen dabei. Scheut euch nicht, wenn ihr eine Frage habt, von der ihr euch denkt, das ist jetzt eine doofe Frage, schickt sie uns. Also wenn sie uns zu doof ist, dann kommt sie in unseren Ordner und wird nie beantwortet. Habt keine Angst.
Ihr müsst halt nicht mit Absicht irgendwie Scherzfragen uns jetzt stellen oder irgendwie sowas. Das müssen wir jetzt auch nicht haben. Irgendwie, was ist rot und schlecht für die Zähne? Also solche Sachen beantworten wir auch nicht. Die lassen wir auch weg.
Was ist rot und schlecht für die Zähne?
Ein Ziegelstein.
Was habe ich gefragt?
Ja, ich habe ja gesagt, fragt uns sowas nicht. Ja. Ja, also ihr könnt uns alle Fragen stellen, selbst Fragen, von denen ihr denkt, das ist immer eine blöde Frage, weil oft ist es gar keine blöde Frage. Also stellt uns alles, was ihr ernsthaft wissen wollt und wir bemühen uns ebenso ernsthaft, das zu beantworten.
So ist es.
Und jetzt kommt die Science Fiction und das, was wir in der heutigen Science Fiction besprechen, das hast du in deiner Vorgeschichte schon ein bisschen sogar angeteasert, weil heute, wenn ich mich richtig erinnere, geht es in unserer Science-Fiction-Rubrik Science Dreams mit Efi um den Mars und um Menschen auf dem Mars. Aber was besprechen werden, das hören wir, wenn Efi mit dabei ist. Und das sollte jetzt der Fall sein. Hallo Efi. Ich bin
schon da.
Hallo.
Wir haben schon gesagt, dass wir am Anfang unserer Folge kurz über den Mars gesprochen haben. Und ich habe mir gedacht, das ist, glaube ich, etwas, was du jetzt auch tun wirst, nämlich über den Mars sprechen, wenn du über Filme sprichst, oder?
Vielleicht nicht so, wie man es sich erwartet.
Ja, welcher Film ist es denn, der dich mit dem Mars in Verbindung gebracht hat?
Also ich habe heute wieder einen Film mitgebracht, der schon ein bisschen älter ist. Und bevor jetzt irgendjemand sagt, schon wieder so ein lamer Science-Fiction-Film aus den 70ern. Er hat erstaunliche Aktualität. Und zwar geht es um den Film Unternehmen Capricorn oder Capricorn One ist der englische Originaltitel. Der ist von 1977.
Ja, da bin ich geboren.
Ja, schlau. Ja. Guter Jahrgang, gell? Der Film erzählt die Geschichte einer vorgetäuschten Mars-Mission. Also es ist ja irgendwie so die NASA kurz davor, Astronauten zum Mars zu schicken. Die sind auch schon im Raumschiff und es ist quasi schon der Start mehr oder weniger, der da so schon am Laufen ist. In letzter Sekunde werden sie dann halt rausgebracht und ganz geheim dann weggeflogen und zu so einer entlegenen Militärbasis gebracht. Der Welt wird vorgegaukelt, dass die Astronauten aber auf dem Weg zum Mars sind und dass diese Mars-Mission da eben läuft. Die Astronauten erfahren, dass da natürlich Geld dahinter steht und dass sie halt scheitern würden und damit das Geld von der NASA nicht gekürzt wird, faken sie jetzt eben diese Mars-Mission und zwingen die Astronauten da jetzt mitzumachen. Also man droht ihnen dann sogar, dass irgendwie so die Ehefrauen umgebracht werden, wenn sie nicht mitmachen. Und sie haben eigentlich eh voll viel Material von den Astronauten, von den ganzen Trainings und sie brauchen halt quasi nur so Live-Material so ab und zu beisteuern und das ist so eine ganz große Verschwörung natürlich, weil es ist auch nicht mal Mission Control irgendwie eingeweiht. Die glauben da irgendwie auch alle, dass da die Rakete jetzt auf dem Mars unterwegs ist. Es gibt dann aber einen NASA-Techniker, der irgendwie so eine Unregelmäßigkeit entdeckt, also dass irgendwelche Daten nicht stimmen. Der verschwindet dann natürlich. Ja, das Pech ist aber, dass er ein Freund hat, der Reporter ist, ja, und das bringt ihn dann natürlich auf den Plan. Dem passieren dann auch ein paar Sachen und inzwischen geht halt diese Verschwörung weiter, dass halt die Astronauten unterwegs am Mars sind und dass sie dann auch erfolgreich am Mars gelandet sind und ausgestiegen sind und dann sind sie eben schon so am Rückweg und dann ist es aber so, dass dann gefaked wird, dass sie halt abstürzen, also dass sich halt dann wieder bei der Landung irgendwelche Hitzekacheln versagen gehabt haben und der Astronauten gestorben sind. Und das kriegen die Astronauten aber mit. Also die sind dann noch immer in dieser geheimen Militärdings und sie können dann aber fliehen in die Wüste. Das ist natürlich alles sehr abgelegen. Und ja, und dann gibt es natürlich klassische Verfolgungsjagden und es geht dann eben darum, ob es die drei dann irgendwie schaffen, zu einer Zivilisation zu kommen und dass sie halt diese Verschwörung auffliegen lassen. Also es ist ganz spannend. Ja, ob die jetzt die NASA so böse ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, ist ein guter Science-Fiction-Action-Film. Also es ist in der Hauptrolle auch James Brolin. Den kennen einige vielleicht von Westworld noch. Das ist auch der Papa von Josh Brolin, den ich von den Goonies kenne. Also wer so in meinem Alter ist, das ist der große Bruder damals bei den Goonies spielte. Und Thanos im Marvel-Universum. Und der James Brolin hat auch X-Factor 1997 moderiert, was ich ganz lustig finde.
X-Factor habe ich nicht gesehen, aber was hat die vorgetäuschte Marslandung mit aktuellen Ereignissen zu tun, wie du eingangs gesagt hast? Weißt du was, was ich nicht weiß?
Warum der Film jetzt so aktuell ist, ist natürlich, weil sie diese Marslandung und diese Marsmission vortäuschen und da habe ich mich halt natürlich sofort gefragt, okay, mein, wir leben jetzt auch quasi in diesem Zeitalter von diesen Fake News, auch diese ganzen Deepfake-Videos, wo Personen nachgemacht werden von KIs, es werden Stimmen geklont, also ich weiß auch vom Podcast zum Beispiel, wo die Stimmen geklont werden, also wo die Sprecher gar nicht mehr echt den Podcast sprechen zum Beispiel.
Rot ist übrigens nicht echt.
Was? Rot ist nicht echt?
Ja. Ist Rot überhaupt noch da?
Ich habe mich nur gemutet, Entschuldigung. Ich habe eh gleich, was? Sagt, aber es hat niemand gehört, ja. Tut mir leid.
Ja, Rot ist nicht echt. Ist auch ein Deepfake.
Ja, nein, bin ich nicht. Ja. Der Florian hat sich mich ausgedacht, damals im ersten Lockdown, ja. Wenn Corona war und wir viel Zeit hatte. Da gab es schon eine Version von der KI, das war natürlich alles geheim, aber die damals schon irgendwie so viel konnte. Und
das wirklich ja. Arge ist, ich bin auch nicht echt, ich bin auch ein Fake.
Und wir leben alle in einer Matrix oder genau. Was kommt jetzt?
Ich als künstliche Intelligenz kann bestätigen, dass Florian Freistetter real ist.
Ja.
Okay. Ja, jedenfalls ist natürlich die Frage, ob jetzt eben so eine derartige Täuschung heutzutage möglich wäre. Also eben angesichts einerseits der Möglichkeiten, die wir heute haben, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch andere Aspekte, die es halt eben in den 70ern zum Beispiel nicht gegeben haben, die das eben vielleicht erschweren würden. Und das habe ich mir jetzt genauer angesehen, was dann halt eigentlich so möglich oder notwendig wäre für so Täuschungen. Und es gibt ja einerseits eben diese ganzen visuellen Effekte und CGI-Techniken, die wir halt heutzutage haben. Das heißt, man könnte eigentlich, glaube ich, relativ realistisch die Marslandschaft irgendwie darstellen und erzeugen. Also das hat man ja auch schon in diversen Filmen, wie der Marsianer zum Beispiel, da sieht man, dass das recht überzeugend sein kann. Und dann könnte man natürlich auch Datenmanipulation machen, also diese ganzen Telemetrie, Sensordaten fälschen, manipulieren, um jetzt den Eindruck von so einer echten Mars-Mission zu erwecken. Diese ganze Kommunikationsverzögerung kann man natürlich auch simulieren. Ja, also das würde es, glaube ich, sogar einfacher machen, dass man halt jetzt nicht so real-time kommunizieren kann.
Aber trotzdem ist eine sehr elektromagnetische Strahlung, die da hin und her geschickt wird. Und das war beim Mond genauso. Ich kann zwar das verzögern, aber ich kann nicht verbergen, dass es nicht aus der richtigen Richtung kommt. Wie müsste das vom Mars aus schicken? Dann könnte es funktionieren. Solange das nicht vom Mars aus schickt, kann man draufkommen. Da kann jeder mit einer größeren Radioantenne draufkommen. Da muss man nicht in Wissenschaftseinrichtung sein.
Ja, eben. Das ist halt genau die Frage. Also du hast halt einerseits unabhängige Beobachter heutzutage. Also du hast halt eigentlich in das ganze Wissenschafts-, die Gemeinschaft und so, hast du zahlreiche unabhängige Institutionen, die jetzt diese Daten auch analysieren können oder sowas und dann eine Fälschung wahrscheinlich relativ schnell auffliegen lassen könnten. Also müsstest du halt schon vielleicht, ob du diverse Experten da in deiner Verschwörung mit reinholen könntest. Und du hast die ganze internationale Zusammenarbeit heutzutage. Also ich glaube auch nicht, dass es so einfach wäre, da irgendwie, auch wenn jetzt so wie die NASA eine nationale Raumfahrtbehörde bist. Wir sprechen ja auch von einem großen Ausmaß. Und wenn die ja vom Mars zurückkommen, dann wird es wahrscheinlich Proben geben. Das heißt, du hättest dann auch Gesteinsproben, die du analysieren könntest oder müsstest. Ja. Also ich glaube, dass es einerseits möglich wäre, eine Marslandung vorzutäuschen, ja, aber eben gleichzeitig aufgrund von Wissenschaft und Technologie sehr schwierig ist, also das langfristig aufrechtzuerhalten.
Naja, ich glaube nicht, dass man es vortäuschen kann. Vielleicht in dem Kontext, so wie es damals in dem Film gezeigt ist, in den 70ern, aber heute nicht. Ich meine, wenn du anschaust, beim Mars, da ist ja jetzt nicht nur die amerikanischen Raumsonden, die rumfliegen, da gibt es indische Raumsonden mittlerweile, da gibt es europäische Raumsonden und wenn jetzt die Amerikaner sagen, wir landen übrigens am Mars morgen und dann kommen die indischen und europäischen Raumsonden und gucken sich da das Landegebiet an und sehen, da kommt aber nichts runter. Naja, dann müssen die auch alle Witze machen. Mit der,
genau.
Also das kann man, ich glaube nicht, dass man das vortäuschen kann.
Das Establishment, die stecken alle unter einer Decke.
Ich glaube halt, dass es technisch möglich ist, also dass du halt so eine Täuschung inszenieren kannst und machen kannst, das meine ich, dass es schon ist. Ja. Ich habe auch kurz so überlegt, wie halt quasi, wenn du jetzt so eine Täuschung planst, ja, wie du das quasi aufbauen müsstest, also was für Jobs du da hättest und vor allem, wie viele Leute du da involvieren müsstest. Und da tue ich mir ein bisschen schwer, das ist halt jetzt von mir echt geschätzt, aber ich habe halt so Gedanken gemacht, dass du brauchst auf jeden Fall mal Projektleitung und Planung. Das heißt, du brauchst irgendwie so ein Kernteam, ja, die das ganze Projekt planen, überwachen. Du hast Sicherheitsmaßnahmen natürlich, weil du hast natürlich extrem strenge Geheimhaltungsvereinbarungen und Überwachung, um sicherzustellen, dass da keine Informationen rauskommen. Also das ist schon einmal ein Team, ja, das du da haben musst. Jetzt 15, 20 Leute oder wahrscheinlich mehr. Dann hast du die ganzen visuellen technischen Aspekte, also die halt die ganzen Effekte machen, CGI, auch die Kommunikationssysteme eben so gestalten, dass diese Verzögerung und diese Sachen halt simulieren. Dann hast du wahrscheinlich auch noch irgendwelche Techniker, die du brauchst für diverse Roboter, Drohnen, die da dann mehr oder weniger am Mars herumfliegen oder so. Ja. Das heißt, wenn man so an so Filmproduktionen denkt, da hast du wahrscheinlich gleich mal so 50, 80 Leute da irgendwie. Dann brauchst du Leute für den Kulissenbau.
Es geht also Computer, da brauchst du keine Kulissen.
Naja, brauchst wahrscheinlich schon ein bisschen, was brauchst du schon? Du brauchst die Astronauten.
Ja, die Pappfelsen von Enterprise liegen sicher noch irgendwo rum.
Ja, genau. Dann brauchst du Leute, die dir die Daten und die Proben manipulieren. Das heißt, du brauchst halt auch mal ein Team von Wissenschaftlern, die da halt diese gefälschten Daten und Proben herstellen. Also dann brauchst du die Leute, die das analysieren und auch diese manipulierten Ergebnisse präsentieren. Und dann, ganz wichtig, brauchst du natürlich auch ein Team für die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, also die Medienberichterstattung kontrollieren und sicherstellen, dass halt nur gewünschte Informationen rausgehen, die halt das Narrativ kontrollieren, worüber geredet wird und halt diese Täuschung in den Medien unterstützen. Und dann habe ich das mal so Daumen mal Pi gerechnet. Ja. Und ich gesagt, das ist wirklich sehr schwer und das ist wirklich geschätzt nur von mir, aber ich glaube, du bist halt echt umgeschaut, mal bei ein paar hundert Leuten, also so 200 Leute, glaube ich, ist noch niedrig gehalten. Ja,
ja, da brauchst du Leute, die Kaffee machen und zusammenräumen.
Genau, Facility Management ist da noch gar nicht eingerechnet, stimmt, ja. Ja, das wird halt dann schwierig, weil du hast halt dann die Geheimhaltung, du hast Logistik, die Glaubwürdigkeit, das alles irgendwie, ja. Also das ist dann halt schon recht schwierig, das lange, glaube ich, geheim zu halten, dass das eine Täuschung ist.
Ja, ich sage, ich habe eh gesagt, man kann es nicht vortäuschen, geht nicht.
Oder man fliegt halt relativ schnell auf. Und was ich dann gefunden habe, das hat mich natürlich total begeistert, hat sich genau das jemand auch angeschaut, und zwar der David Robert Grimes von der University of Oxford. Der hat 2016 mathematische Untersuchungen gemacht, gerade dieses Unternehmen Capricorn Ende der 70er, spielt natürlich komplett auf die Mondlandung an. Dass die Mondlandung natürlich gefälscht ist, dass da eine große Verschwörung dahinter ist. Also das ist ja eine der großen Verschwörungen, die es da ja gibt. Zwar schon zuhauf widerlegt, aber egal. Und er hat da jetzt quasi eine Formel entwickelt, die die Wahrscheinlichkeit ausdrückt, bei so einer Täuschung oder Verschwörung, dass das halt auffliegt, wie lange das halt irgendwie auch dauert und so. Und ich finde das total spannend. Also ich muss dazu vorausschicken, ich hasse Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja? Also wir haben das im Gymnasium damals nicht gemacht. Und jetzt auf der Uni habe ich das immer nur so halb irgendwie mitbekommen. Und ja, ich finde es immer ein bisschen... Ja, und das habe ich jetzt voll begeistert, ja. Und zwar, ich weiß nicht, soll ich die Formel vorlesen oder
Nein,
sowas?
Nein, Formel vorlesen ist blöd.
Braucht man nicht, gell, ja. Du hast natürlich ganz stark den Faktor Zeit, weil es geht natürlich darum, wie sich das Ganze in der Zeit entwickelt. Und ganz wichtig natürlich die Menge der Menschen, Zahl der Menschen, ja, eben abhängig von der Zeit, die da mit eingeweiht sind, ja. Das heißt, du hast halt hauptsächlich die Anzahl der Menschen, die halt darüber Bescheid wissen, ja. Und je nachdem hast du dann halt im Laufe der Zeit, das halt dann auffliegt. Und bei der Mondlandung war es jetzt so, okay, da waren jetzt vielleicht ein paar Leute eingeweiht und dann ist das passiert und dann war es vorbei. Ja? Das heißt, du hast dann, um das aufrechtzuerhalten, nicht noch mehr Leute einweihen müssen. Das heißt, wenn dann die sterben mit der Zeit, die das wissen, ja, dann sinkt quasi so ein bisschen eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass du auffliegst. Wobei, bin mir nicht so sicher, weil ich glaube halt schon, dass sich manche vielleicht verplaudern und dann deine Zahl der Eingeweihten vielleicht sogar steigt mit der Zeit. Oder ich weiß es nicht. Vielleicht gleicht sich so raus.
Plaudert immer irgendwer aus. Gerade heutzutage plaudert irgendwer alles sofort aus, landet alles yeah. sofort in der Öffentlichkeit.
Ja, und vor allem, ich glaube, es wäre auch schwierig, weil du hättest da sicher Leute, die diese Kapsel, diese Rakete, die zum Mars fliegt, verfolgen. Also die kann ja nie, die kann nicht so klein sein. Wenn du damit irgendwie 7 Monate zum Mars fliegst und wieder zurück, dann muss das eine halbwegs große Rakete sein. Das heißt, du kannst sie sehen und dann hast du die ganzen Amateurastronomen, die dann mit ihren Teleskopen dieses Ding verfolgen und dann ist es nicht da.
Kann man das so verfolgen? Weil in dem Film lassen sie ja die Rakete starten. Wobei ich nicht genau weiß, das habe ich nicht mitbekommen im Film, inwieweit die Rakete dann wirklich Richtung Mars fliegt und wo das genau, weil irgendwas kommt dann halt auch irgendwie runter und das habe ich dann nicht so ganz mitbekommen. Also jetzt weiß ich halt nicht, wie das dann ist, wenn du halt so eine Rakete starten lässt, ja, und so tust als ob, dann ist da aber keiner drinnen. Ich weiß nicht.
Oh ja, wenn das irgendwas zum Mars fliegt, dann kann man da sicherlich was beobachten. Also das muss schon gehen. Es gibt ja Leute, die fotografieren die ärgsten Sachen hier mit von der Erde aus mit ihren Hobby-Teleskopen. Also
ja, immer das James Webb kannst du auch sehen im Teleskop. Mhm. Und so ein Raumschiff, das zum Mars fliegt, muss ja wohl mindestens irgendwie so groß sein.
Ja, aber wenn man das alles macht, dann kann man es ja bleiben lassen. Wenn man eine Rakete baut und zum Mars fliegt und alles, dann setzt da Leute
rein. Kann ich gleich Leute auch reinsetzen.
Naja, ich glaube, es ging da halt darum, dass die Scheiterquote da zu hoch war. Auf jeden Fall hat sich der Grimes ein paar Sachen natürlich auch ausgerechnet. Ja. Die Mondlandung wäre eben etwas sowas, was ja dann vorbei ist und das musst du dann quasi nicht noch die ganze Zeit füttern. Aber eben so Sachen wie wir aktuell, das so der Klimawandel, ja, oder auch das, diese ganzen Impfungsverschwörungstheorien, das ist ja, wo das N auch immer wieder anwächst, weil das ja globale Verschwörungen sind, weil da ja total viele Wissenschaftler dahinter sind und so. Und da hat sich das ausgerechnet, das finde ich total interessant. Bei der Mondlandung wäre die Zeit, dass das auffliegt, nur knapp 4 Jahre gewesen, nicht einmal. Ja. Das finde ich total spannend, ja, weil da einfach so viele Leute beteiligt waren, ja, dass da einfach die Chance, dass das auffliegt, viel zu hoch wäre, ja, weil da so viele beteiligt waren.
Mhm. Hey, das ist ja genau das, was logisch ist. So 4 Jahre, ich glaube, vielleicht damals hätte man es noch irgendwie hingebracht, weil da war die Welt noch ein bisschen anders, aber heute Das wird nicht mal zustande kommen. Das wird schon, wird das schon auffliegen.
Ja, das denke ich auch. Ich fand es interessant, weil er hat dann nämlich in seiner Arbeit dann auch noch eine Tabelle veröffentlicht, wo die Maximalanzahl an Mitverschwörern oder Eingeweihten sein darf, ja, und wie groß dann quasi dieser Zeitrahmen ist, innerhalb der das wahrscheinlich auffliegt. Und wenn ich halt vorhin gesprochen habe, dass wahrscheinlich, also ich bräuchte vielleicht für meine Massverschwörungsdienste irgendwie so 200, 300 Leute, dann hätte ich aber immerhin so einen Timeframe von 40 bis 50 Jahre. Aber ich glaube, das geht gar nicht mit nur ein paar hundert Leuten, weil das so ein Riesending ist, das geht eigentlich nicht. Ja. Wenn dann manche glauben, es ist echt und die dran arbeiten. Ich gehe jetzt davon aus, dass okay, nicht alle, die dran arbeiten, in die Verschwörung eingeweiht sind, sondern hast du wirklich nur so einen inneren Kreis, ja, dass du dann halt nur auf ein paar hundert kommst, weil sonst bist du eh bei 1000 und dann ist es innerhalb von 5 Jahren vorbei. Ja.
Weißt du, wie das viel, viel einfacher geht? Das also, wenn du wirklich sowas überhaupt bist, Marslandung vortäuschen, es reicht einfach, wenn du sagst, wir sind schon vor 10 Jahren am Mars gelandet, aber die Regierung hat alles vertuscht. Und dann schmeiße ich ein paar depperte Bilder in der Internetforum und fertig.
Ja, voll cool.
Und dann
machen wir das, machen wir so ein soziales Experiment.
Man muss es andersrum machen, genau. Man muss irgendwie sagen, dass es schon passiert ist.
Das ist viel billiger, ja. Das ist voll kosteneffizient gedacht.
Da kannst du dir das Bild von deiner Mars-Tür noch zeigen, Ruth, was du so gerne herzeigst.
Ja, die Mars-Tür. Ja. Falls ihr die Mars-Tür nicht kennt, Leute, schaut euch die Mars-Tür an.
Googelt Mars-Tür, da findet man es wahrscheinlich.
Das muss ich jetzt gleich machen, natürlich.
Ja, die ist richtig gut.
In Wahrheit ist das eigentlich das Habitat, was sie damals gelandet haben, aber das halt dann, das haben sie dann getan und mittlerweile ist es zerstört.
Sieht man eindeutig die Schiebetür, das ist, ja.
Ja, super, ich habe schon voll die Geschichte, mach mal.
Weil es gibt Verschwörungen, das bestreitet kein Mensch, dass es auf dieser Welt Verschwörungen gibt und es gibt auch Verschwörungen, die vermutlich noch nicht rausgekommen sind, weil sonst wüsste man davon, aber
keine Verschwörung.
Ja, aber es gibt jede Menge Verschwörungen, die rauskommen und sowas Komplexes eben wie Mondlandung, Täuschung, was anderes, das ist halt, ja, das funktioniert nicht, ja, es geht nicht. Ich glaube, es ist einfacher am Mond oder am Mars zu landen, als das glaubhaft vorzutäuschen, sodass keiner draufkommt.
Wahrscheinlich, ja. Ja, dennoch, also der Film selber fand ihn ganz unterhaltsam, weil ich habe momentan gerade so ein Faible für 70er-Jahre-Filme, ich weiß auch nicht warum, aber ich finde es ganz interessant erzählt und hat gute Action, also kann man sich schon mal anschauen, wenn man die Gelegenheit hat. Ja.
Ja, hast du ihn gesehen, Ruth?
Nein.
Ja, dann musst du ihn anschauen. Ja, apropos, ja, super. Wir haben nichts anzukündigen, oder? Weil es ist Sommer.
Na, also ich bin jetzt noch in ein paar Schulen, aber ich habe jetzt auch nichts Öffentliches mehr die nächsten 2 Wochen.
Ja, ich habe auch nichts anzukündigen. Ich bin auch im Sommer jetzt nirgends mehr wo auf Bühnen zu sehen. Erst nach dem Sommer wieder da. Könnt ihr nach Graz kommen, 11. und 12. September. Da zeichnen wir neue Folgen für die Science Busters im Fernsehen auf. Da kann man sich mich anschauen auf der Bühne. Man kann sich Ruth anschauen. Und vor allem kann man sich die erfolgreiche Version von Ruth anschauen.
Ja, Salz in meine Wunden. Ich habe gewusst, dass du irgend sowas sagst. Ja. Man kann sich anschauen, was ich gerne geworden wäre, um Gottes Willen.
Zwei der neuen Folgen der Science Busters, die wir fürs Fernsehen aufzeichnen, werden mit Carmen Posnick aufgezeichnet. Carmen Posnick, die ESA-Reserve-Astronautin aus Österreich, die vielleicht bald von der Reserve zur aktiven Astronautin wird und ins Weltall fliegt als erste Frau Österreichs, was Ruth eigentlich machen wollte, aber ja, nicht geschafft hat. Man kann es nicht anders ausdrücken, weil so war's.
Ja, jetzt könnt ihr euch uns nebeneinander auf der Bühne irgendwie anschauen und dann selbst entscheiden, wer besser gewesen wäre.
So wie bei Boxen, wenn du die österreichische Astronautin umhaust, dann bist du die österreichische Astronautin.
Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Wenn es so funktionieren würde, würde ich es mir überlegen. Nein, es ist ganz lustig, aber wir werden uns zum Schluss quasi versöhnen, weil sie wird mich zum Schluss in den Weltraum mitnehmen.
Ah, okay.
In den simulierten Weltraum. Ja,
wenn ich alles verraten.
Ich glaube, das wird urcool. Das wird richtig lustig.
Ja, also, wenn ihr das sehen wollt.
Kommt und schaut euch das an. Ja. Am 12.9.
Genau, Karten für die Aufzeichnung kann man jetzt schon kaufen, findet wie gesagt an der Uni Graz statt und der Ticketlink ist in den Shownotes zu finden. Und sonst machen wir nichts im Sommer, außer Urlaub.
Und sonst machen wir nichts, ja. Ich bin in Berlin auf der Internationalen Planetariumsgesellschaftskonferenz.
Ah ja.
Also falls ihr da zufällig auch seid, sagt Hallo zum 100-jährigen Jubiläum des Planetariums. Ja, aber sonst kommen dann noch ein paar Sommerfolgen dann auf euch
zu
im Sommer.
Das gibt schon noch, aber Auftritte.
Davon mehr nächstes Mal, oder?
Genau, davon machen wir mehr nächstes Mal.
Ein Ding müssen wir noch machen.
Jawohl.
Bedanken müssen wir. Und wir machen es diesmal kurz und schmerzlos.
Ja.
Und ihr wisst ja schon, wie das läuft. Wir kriegen kein Geld, gebt uns Geld.
Ja, genau.
Und seit dem letzten Mal haben auch wieder einige Leute uns netterweise teilweise sehr große Geldsummen gespendet. Ihr seid wahnsinnig. Also ihr seid natürlich die Allerbesten. Ganz herzlichen Dank an Irene, Holger, Katja, danke Kai, danke Jörg, Wolfgang, danke Marion, Dennis, Jan, Matthias, danke Toni, danke Frederik, danke Thomas und danke Florian. Und dann hat noch ein Abo abgeschlossen, man kann ja auch so, das waren jetzt die einmaligen Spenden, man kann ja auch ein Abo abschließen, wo wir dann regelmäßig Geld überwiesen bekommen und man sich um gar nichts mehr kümmern braucht. Oh, das hat er seit dem letzten Mal René gemacht. Ganz herzlichen Dank.
Vielen, vielen Dank. Und weil Florian das in seinem Kommentar zur Spende geschrieben hat, es ist schon alles gesagt, aber noch nicht von allem. Ja, das ist ja gemeint, wir wiederholen uns bei manchen Rubriken ein bisschen zu oft, sage ich jetzt auch nochmal. Ich wiederhole auch nochmal, danke für die Spenden. Das hilft uns und ihr könnt uns was geben. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, schaut in die Shownotes, da steht's drin.
Genau. Und sonst macht es gut. Habt einen schönen Sommer. Wir hören uns hier wieder. Aber mal schauen. Lasst euch überraschen, was wir für euch vorbereitet haben werden.
Genau. Ja, es wird auf jeden Fall was passieren im Sommer. Zumindest podcastmäßig. Es werden Folgen erscheinen und die Folgen werden dann, wenn sie erschienen sind, auch von euch anhörbar sein. So wie es bis jetzt immer war und so wie es in Zukunft sein wird. Und bevor sich wieder wer beschwert, dass wir zu viel rumschwafeln, hören wir einfach auf und sagen Tschüss.
Baba.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.